Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! What a play, James! LeBron James with the rejection. And the buzzer! Damian Lillard! Are you kidding me?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und es ist die 150. Folge hier im öffentlichen Feed. Dazu kommen 49 Supporter-Folgen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Das hätte ich mir zurechtlegen können für dieses Intro. 47 Supporter-Folgen. Das heißt, alles in allem sind wir bald bei der 200er-Marke angelangt. 150 natürlich auch ein schönes kleines Jubiläum hier im öffentlichen Feed. Und was gäbe es für einen schöneren Weg, dieses kleine Mini-Jubiläum zu feiern, als mit euren Fragen? Und das machen wir heute. Ich freue mich sehr, natürlich sehr, erstens den Mann, der mir auch heute wieder virtuell gegenüber sitzt, überhaupt begrüßen zu dürfen. Und zweitens dann auch noch, ihm diese Props zu geben, dass er zwischen Tag 1 und 2 des Splash Festivals hier vorbildlich trotzdem sich vors Mikrofon setzt und mit mir zusammen hier einen Podcast aufnimmt. Das ist eine Dedication, die ich während des Frauenfelds nächste Woche nicht an den Tag legen werde. Zumindest nicht, wenn nicht irgendwas ganz, ganz Außergewöhnliches passiert in der NBA. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke dir wie immer für die sehr schöne Einleitung. Und was soll ich sagen? I'm built different. Built different. I'm a different breed.
I'm a different breed. They don't make men like me anymore.
Irgendeiner hört jetzt zum allerersten Mal eine Double Step Back Folge und denkt so, Digga, was für ein abgehobenes Arschloch.
Und ausschalten.
Weg. Alle, die Folgen schon regelmäßig hören, wissen, dass ich ein abgehobenes Arschloch bin. Also von daher alles gut.
Ja, eben. Die denken sich, ja komm, lassen alles quatschen. Immer. Den Schubert. Ich möchte dich natürlich fragen, erstens, wie geht's dir? Wie war der erste Tag? Wir haben gerade im Off schon ein bisschen geredet. Du hast mich ein bisschen vorgewarnt bzw. heiß gemacht auf die Künstler, die du gestern gesehen hast, die ich dann nächste Woche auf dem Frauenfeld sehen werde. Ich muss und möchte natürlich im Auftrag meiner bezaubernden Freundin fragen, wie war Doechii?
Doechii war sehr, 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 sehr nice. Einer der Highlight-Acts in meinen Augen auf der Mainstage am Ende das Ding zugemacht von 0 bis 1 Uhr. Nicht ganz pünktlich angefangen, 20 Minuten zu spät. Aber das war verkraftbar, weil die hat wirklich komplett abgerissen. Die DJ-Kollegin am Start und sie, die waren als zweit auf der Bühne und haben das gerockt. Also wirklich, wirklich 10 von 10. Einziges kleines Problem an der Nummer ist, und das hat für ein bisschen Unmut in der Crowd gesorgt. Bei mir war, also ich war jetzt nicht pissed oder so, aber die hat halt ihre beiden größten Songs nicht gespielt.
Was?
Ja, also weder, was halt noch verkraftbar ist, dieses What It Is, das hat sie halt nicht gespielt, was ja schon ein bisschen älter ist, aber was sie halt auch nicht gespielt hat und das war dann nicht ganz so nice in der Crowd. Einer lief dann an mir vorbei und meinte dann so zu seinem Homie, naja, das muss doch im Vertrag drinstehen, dass die das spielen muss. Das muss eine Zugabe geben. So, die bauen die Bühne ab. Nee, Zugabe, das muss im Vertrag drinstehen. Die hat halt Anxiety nicht gespielt.
Mhm.
Was jetzt nicht schlimm ist in meinen Augen und irgendwo auch nachvollziehbar, weil der Song Anxiety ist halt ganz anders als ihre sonstige Musik. So, sie rappt halt in dem Song nicht so richtig, hat halt jetzt vom Vibe nicht so gepasst, aber es ist halt schwierig, wenn der Song, der dich so Mainstream gemacht hat, sag ich mal, und aus dieser Hip-Hop-Bubble raus so ein bisschen, wenn du den halt nicht spielst. Mein Bruder war jetzt halt auch ein bisschen pissed, so. Kann ich halt schon verstehen. Aber abgesehen davon war es wirklich, wirklich sehr, sehr nice. Also geile Performance, richtig nice Songs, richtig wild gedanced, Stimmung gemacht. Wir waren ganz weit vorne. Ansonsten halten wir uns da ja ein bisschen bedeckt meistens. Gerade auf der Mainstage, wo halt echt massenhaft viel los ist, sind wir da eher so ein bisschen im Hintergrund unterwegs. Aber bei ihr haben wir uns gedacht, komm, hauen wir uns da vorne rein und waren halt auch richtig, richtig, richtig nah dran. Geile Stimmung. Also bis darauf, dass sie jetzt, oder, naja, das Ding ist, das ist ein bisschen das 21-Ding. So, die hat ja zum Beispiel auch bei diesem Timeless-Song hier mit The Weeknd und Carti und so, da hat sie ja auch mitgemacht. Es ist halt schwierig, das dann, wenn du alleine unterwegs bist, irgendwie zu singen. Also 21 ja letztes Jahr auf dem Splash oder bei dir auch auf dem Frauenfeld, hat dann ja seine ganzen, weil er hat ja nur Feature basically, halt gespielt und dann wird halt The Weeknd-Teil oder der Drake-Teil in diesen Songs wird halt dann eingespielt und er rappt dann halt nur seins. Das ist halt auch dann so ein bisschen witzlos. Also ich kann schon verstehen, warum sie da mit ihren Songs gegangen ist und vor allem mit ihren Hardcore-Rap-Songs, aber war auf jeden Fall trotzdem in meinen Augen ein absolutes Highlight.
Ja, sehr nice, hört sich cool an. Habe ich damit gerechnet. Ich habe gerade so als dann doch eher der Hip-Hop-Head und ich bin ja jetzt auch kein großer Doechii-Fan, so das ist eher Annas Part der Beziehung, aber ich hätte jetzt am ehesten Denial is a River mit ihr assoziiert. So. Und da war
genau,
ja,
glaub ich, auch den Clip, am Ende
den du in
gespielt.
Der Story hattest.
Dann wäre ich piss gewesen.
Ja, safe, so. Und das macht sie auch gut live on stage. Das habe ich jetzt bei dir in der Story nicht das erste Mal gesehen. Das ist schon ziemlich krass. So einen Song, was man, also quasi ohne Background-Track oder zumindest ohne, wie nennt man das, nicht Adlibs, wie nennt man das, wenn jemand nicht richtig singt, sondern nur die Lippen bewegt. Boah, ich stehe auf dem Schlauch. Playback. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich mich nicht an Playback erinnern konnte. Na, sah auf jeden Fall cool aus. Aber klar, Anxiety ist so auch wahrscheinlich von den Streaming-Zahlen und so her ihr mit Abstand größter Song. Bisschen weird, dass sie den nicht spielt. Aber ja, dass es ansonsten gut war, das freut mich natürlich.
Ja, ansonsten die restlichen Acts, wir hatten es vorher schon so ein bisschen gesprochen, Big Acts, The Plug war sehr, sehr nice. Der ist wirklich the biggest und the largest.
War sehr, sehr big.
Hat nicht gelogen, oberkörperfrei. Und dann ruft die Crowd immer so, ausziehen. Und er war so, Digga, soll ich jetzt auch noch meine Hose ausziehen? Und dann hat er das so angetäuscht und ich war so, Bro, no. War sehr, sehr nice. Wie gesagt, Ken Carson war eine Katastrophe. Lil Tecca war sehr nice, hat er leider zu früh gespielt, da war es noch hell. Nicht ganz so nice von der Stimmung, aber im Großen und Ganzen sehr erfolgreicher erster Tag. Sind dann nachts wieder nach Hause gefahren, das ist ja der große Vorteil. Hier Ferropolis direkt um die Ecke, für mich jetzt eine halbe Stunde weg mit Auto. Wir hauen dann also immer ab dann, aus dem Campingalter bin ich raus. Und dann geht's heute Abend wieder hin und jetzt zwischendurch ein bisschen fachsimpeln über die NBA. Bisschen arbeiten, bisschen Geld verdienen, um mir den Ticketpreis und das teure Essen wieder reinzuholen. Let's do it. Kamen viele sehr, sehr schöne Fragen rein diesmal wieder.
Ja, let's go. Lass uns gerne einfach reinstarten. Natürlich haben wir ein bisschen was zu den Lakers reinbekommen, weil wir da ja hier im Podcast noch nicht drüber gesprochen, also wir haben schon über die Lakers gesprochen, wollen da jetzt natürlich auch nicht alles wiederholen, aber gerade insbesondere dieses Ayton-Signing, wir haben angeteasert, dass es wohl so kommen wird, aber jetzt ist es offiziell, jetzt können wir da auch drüber sprechen. Zwei Fragen auf Twitter, eine von Dirkules: Was ist eure Meinung zur Ayton-Verpflichtung der Lakers? Luca hat gerne einen vertikalen Spacer als Center. Ist Ayton da der Richtige? Ted fragt, wie schätzt ihr die Offseason der Lakers ein? Wen hättet ihr lieber im Team gehabt? Mark Williams plus Dorian Finney-Smith oder jetzt Ayton und Laravia? Und Lars dann noch als dritte Frage zu den Lakers. Glaubt ihr auch, dass LeBron die Lakers verlassen wird? Das Ziehen der Option war bodenlos.
Ja, sehr, sehr schöne Fragen. Ich rede gerne über die Lakers, von daher macht sich das ganz gut, dass wir hier reinstarten. Ich hatte ein Video gemacht über die Ayton-Verpflichtung der Lakers mit dem Titel Mehr Glück als Verstand. Und das ist so ein bisschen die Story der Lakers in den letzten 10 Jahren ungefähr. Und es ist halt wirklich wild, dass du den Start der Offseason verpennst. Wir haben gejoked neulich in unserer letzten Folge darüber, ob Pelinka weiß, dass die Free Agency losgeht am 1. Juli oder ob er dachte, die geht erst eine Woche später los und sich das einfach falsch in seinen Kalender eingetragen hat. Lakers verpennt den Start. Ich hab's, glaube ich, so formuliert gehabt. Erste Prio war Center, zweite Prio war tiefer auf dem Flügel und nach 2 Tagen hatte man kein Center und weniger tief auf dem Flügel, weil Finney-Smith weg ist. Und dann passiert ein Wunder und DeAndre Ayton, schon überraschend, einigt sich mit den Blazers auf ein Buyout. Und siehe da, die Lakers bekommen doch ihren Center, der ihnen wieder mal in den Schoß fällt. Ich finde, es ist ein fantastischer Move. Es sollte nicht der einzige und letzte Move bleiben. Und der große Vorteil, und das beantwortet dann vielleicht die zweite Frage gleich mit, dieses Ayton-Signings ist gar nicht mal primär in meinen Augen, was Ayton jetzt genau spielerisch mitbringt. Darüber können wir gleich noch reden. Aber wie gut Ayton jetzt die Lobs finisht oder jetzt unbedingt gegen Switches dagegen hat oder so, das sind alles wichtige Sachen. Aber der große Vorteil, Ayton zu sein für A, wenig Geld und B, als Free Agent, ohne Assets dafür abzugeben, ist, dass man die Assets behalten konnte. Weshalb ich die zweite Frage kurz in Anführungszeichen korrigieren möchte, denn es ist nicht Mark Williams und Dorian Finney-Smith versus Ayton und Laravia. Es ist Mark Williams plus Dorian Finney-Smith versus Dalton Knecht, der 2031er First, der 2032er Swap plus Ayton plus Laravia. Die Lakers haben quasi ihre Assets.
Und Cam Reddish.
Und Cam Reddish, wobei ich nicht genau weiß, ob Cam Reddish noch im Roster ist. Hat er das, Pelinka liebt Spieleroptionen. Safe hat der Dude irgendwie eine Spieleroption gehabt für dieses Jahr, aber ich habe nichts gehört in Sachen Cam Reddish. Ist Cam Reddish?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also er ist in der Übersicht der Off-Season-Moves, ist er nicht dabei. Ich schätze mal, dass der dann einfach noch regulär Vertrag hatte für letztes Jahr.
Payroll,
für nächstes
könnte
Jahr.
Man wissen als selbsternannter Lakers? Nee.
Ah nee, der war letztes Jahr schon nicht mehr in der Payroll. Der steht hier unten bei BKRF, steht er zusammen mit Christian Wood hier als in dieser Dead Money Spalte.
Haben die Lakers
also für die vergangene Saison schon.
Der Deal ist geplatzt. Connett hätten wir gerne wieder, den Pick auch, den Swap auch. Reddish könnte er behalten.
Ja, der wurde gewaved am 27. März 2025. Okay,
ja,
gut dann.
Für Goodwin, ich erinnere mich, für Jordan Goodwin. Genau, Goodwin hat den Two-Way-Deal und musste dann gesigned werden, um Playoff spielbar zu sein, einsetzbar zu sein. Und dafür haben die Lakers Reddish gewaved, ich erinnere mich.
Der dann in der Folge keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat und der jetzt auch, soweit ich weiß, das hätte ich zumindest nicht mitbekommen, in dieser Offseason jetzt noch von niemandem gesigned wurde. Das ist traurig, ne? Als jemand, der 10. Pick war, glaube ich, sehr, sehr hohes Potenzial zugeschrieben. Und das ist jetzt auch nicht so ewig her. Das war die 2019er Draft Class.
Zion und RJ.
Ja.
Genau.
War er davor in diesen Highschool-Rankings schon immer, sogar teilweise vor Zion, da erinnere ich mich noch dran, dass er
drei
als bester Highschool, ja, und dass er zwischenzeitlich aber auch mal als bester Highschool-Spieler galt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, crazy, naja.
Genau, deswegen, die Lakers haben ihre Assets behalten und die Frage ist, was machen sie jetzt mit diesen Assets? Einfach nur die Offseasons mit Ayton und Laravia wäre für mich eine Katastrophe. So ehrlich muss ich formulieren. Ja, die Lakers haben eine Menge Cap-Space in der kommenden Saison, so oder so. Und man baut hier für die Zukunft und sieht das alles langfristig und geht jetzt nicht all-in auf Pump für ein Jahr. Sehe ich alles, verstehe ich alles. Aber wenn das jetzt die beiden Off-Season-Moves sind, wäre ich enttäuscht. Wenn man jetzt allerdings den 2031er Pick und den 2032er Swap und Hachimura oder Vincent für irgendeinen richtig, richtig guten 3-and-D-Wing, der besser ist als Dorian Finney-Smith, tauschen kann. Und dann hast du Ayton, jenen Spieler und Laravia. Dann reden wir sehr schnell über eine sehr, sehr gute Offseason in meinen Augen. Mir schwebt jemand wie Herbert Jones zum Beispiel vor, der gerade defensiv extrem viel mitbringt und vielleicht auch gar nicht zu teuer sein sollte. Ich habe mich jetzt nicht auf ihn festgelegt, aber das ist so ein Spielertyp von der Art her, den ich ins Auge fassen würde, wenn ich die Lakers wäre. Vielleicht zurück zu Ayton. Ich fand nicht, dass er scheiße war bei den Blazers, gerade in der letzten Saison. Ich glaube, dass er für 8 Millionen, und auch das ist nochmal wichtig, weil mir hat dann zwei Leute auf Instagram geschrieben, direkt danach, cooler Deal, aber viel zu teuer.
Ja, ich dachte es aber auch im ersten Moment. Ich habe den Tweet gelesen, habe ihn nicht richtig gelesen, und dann stand da 34 Millionen so, wow, was?
Ja, das wäre crazy.
Aber
das ist wichtig, dass Ayton hatte, weiß nicht, 35 Millionen oder so Restvertrag für den kommenden Saison und hat quasi mit den Blazers ein Buyout ausgehandelt und hat auf 10 Millionen verzichtet. Das heißt, die Blazers schulden ihm in der kommenden Saison 25 Millionen, so die Dreh rum in der Range. Und von den Lakers bekommt er 8,1 Millionen. Das heißt, er verdient sich eine absolut goldene Nase in der kommenden Saison, verdient zusammen 34 Millionen, aber halt nur 8 von den Lakers. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Die Lakers haben quasi ihre Mid-Level, die man freigemacht hat, weil man Dorian Finney-Smith nicht bezahlt hat, genutzt für Ayton und Laravia. 8,1 für Ayton, 5,6 irgend sowas für den anderen. Und so ist man dann halt auf diese 14, kommen halt die Mid-Level, die man nicht für einen Spieler nutzen muss, halt entsprechend aufgeteilt. Aber jetzt diesmal wirklich zurück zu Ayton, der ein sehr, sehr guter Pick-and-Roll-Partner für Luka Doncic sein wird. Ein sehr viel besserer als Jackson Hayes es war in der letzten Saison. Und der Typ Spieler ist, den Luka braucht an seiner Seite. Klasse Screener, klasse Abroller, bringt Roll Gravity mit, Lob Threat, guter Touch in der Zone mit seinen Floatern, mit den Hookshots, kann Midrange verwandeln. Wenn er abrollt, muss jemand bei ihm sein. Das war bei Hayes auch anders. Jemand, der gutes Roll Timing mitbringt, der sich bewegen kann, der jede Art von Pässen fangen kann, der auch Switches bestrafen kann. Wie auch immer Defense das verteidigen wollen, ist Luka Ayton Two-Man-Game. Ob sie jetzt Doncic hatchen wollen, dann ist Ayton gut genug als Short-Roll-Playmaker. Ob sie im Drop spielen wollen, dann kann Ayton abrollen und da Ärger machen. Switches waren so ein bisschen das Ding, wie Defenses das Hayes-Doncic-Two-Man-Game geschlagen haben, weil Luka dick war und Hayes keine Mismatches bestrafen kann, beziehungsweise es gibt keine Mismatches für Jackson Hayes in der NBA. Und das war so ein bisschen das Problem. Und die Hoffnung ist, ein fitterer Luka, der in 1 gegen 1 Duellen wieder besser aussieht, plus ein Ayton, der halt aus Größenvorteilen und physischen Vorteilen Kapital schlagen kann, dass die beiden zusammen Switching Defense der Gegner in der kommenden Saison halt kochen. So, ich glaube, dass Ayton defensiv besser ist, als Leute ihm Credit geben. Der 21-jährige Ayton war in der Diskussion einer der besten defensiven Bigs der NBA zu sein. Und wie ich immer zu sagen pflege, es ist schlecht, wenn du mit 21 ein besserer Basketballer bist als mit 27, wie das in Aytons Fall leider so ist. Aber ich glaube, dass Ayton mittlerweile als Defender ein wenig underrated ist. Bei den Blazers musste er halt viel Deep Drop Defense spielen, aufgrund des Personals dort, was jetzt nicht seine optimale Rolle ist. Bei den Lakers, auch wenn wir gucken, wie JJ Redick gerne verteidigt, werden wir mehr Hedges sehen, wir werden mehr Switching Defense sehen. Und gerade diese Defense weiter draußen, das ist das, was er halt richtig, richtig, richtig gut kann. Wenn die Lakers es irgendwie schaffen, mit Doncic und LeBron, die ihn in Szene setzen, mit dem Fakt, dass er sich beweisen will für einen neuen Vertrag in 2026, in einem Environment, was wirklich auf Winning aus ist, nicht so wie das in Portland der Fall war, und die Lakers es irgendwie hinkriegen, eine Version von Ayton aus ihm rauszukitzeln, die in Richtung des 2021er DeAndre Aytons geht, dann ist das ein ziemlich genialer Move und ein ziemlicher Stil. Darüber gibt es in meinen Augen keine zwei Meinungen. Ich will jetzt hier nicht mich so schön sagen, ey, die Lakers haben top gearbeitet bisher oder die Lakers wussten, dass das passiert und das war von Anfang an der Plan. Die Lakers haben ihr großes Glück gehabt, dass eine Offseason, die eigentlich schon wieder so hätte laufen müssen, dass die Lakers am Ende einer der Verlierer sind, jetzt doch anders gekommen ist. Die Lakers haben großes Glück, mehr Glück als Verstand, wie ich hier auf YouTube auch geschrieben habe, dass ihnen hier DeAndre Ayton zugefallen ist. Sie haben jetzt keine Big Three oder keine Big Four, das ist kein massiver Game Changer. Es sollten noch Moves folgen, aber Ayton in Kombination mit dem wenigen Gehalt und dem Fakt, dass man keine Assets für ihn abgeben musste, ist ein genialer Move für die Los Angeles Lakers und wir dürfen sehr gespannt sein, was sie jetzt weitermachen und wie sie auf diesen genialen Move aufbauen. Wenn es der einzige bleibt, dann whack. Wenn sie jetzt aber die Assets nehmen und einen richtig geilen 3-and-D-Spieler reinholen, dann reden wir relativ schnell wieder ein relativ gutes Team, weil dann redest du über eine Starting-Lineup, Doncic, Reeves, LeBron, wer auch immer dieser 3-and-D-Ring sein wird, meinetwegen Herb Jones und Ayton. Das ist eine ziemlich nice Starting-Five. Das müssen selbst Lakers-Hater, denke ich, anerkennen. Die Bank ist dann ein anderes Thema, aber jetzt gilt Tiefe und gerade Tiefe auf dem Flügel. Da muss noch was kommen.
Dann gehe ich vielleicht mal ein bisschen über in dieses LeBron-Thema. Das haben wir ja viel schon besprochen, auch in der letzten Folge. Mhm. Die Formulierung, das Ziehen der Option war bodenlos, ist natürlich ein bisschen, ja, vielleicht provokant auch vom lieben Lars. Würde ich so nicht mitgehen, aber ich verstehe ein bisschen den Gedanken. Ich habe jetzt auch bei den amerikanischen Kollegen so ein bisschen die verschiedenen Rants gehört, so nach dem Motto, hey, der Dude hat einen Vertrag über 53 Millionen auf dem Tisch liegen, ist 40 Jahre alt, weiß nicht, wie viele Saisons er überhaupt noch spielt in der NBA und entscheidet sich dann dafür, da seine Unterschrift runterzusetzen und nicht da auszusteigen. Wer will ihm das verübeln? So, er entscheidet sich dafür, für den Moment zumindest, in Los Angeles bleiben zu wollen, bei seiner Familie bleiben zu wollen. Wer kann ihm das verübeln? Aber dann auf der anderen Seite, das hatte Wozni Lambre im Zach Lowe Podcast gesagt neulich und da konnte ich mich dann doch sehr mit identifizieren oder reinversetzen. Dann darfst du dich aber auch nicht hinstellen und so nach dem Motto, winning is everything. So, nee, deine Priorität war jetzt erstmal diese 53 Millionen unter Dach und Fach zu bringen. Das ist okay, das wirft dir niemand vor, ich werf dir das auch nicht vor. Aber wäre winning everything und würdest du drauf gehen, nochmal einen Ring gewinnen zu wollen und wie auch immer, dann hättest du diese Option einfach nicht ziehen können und hättest dich von mir aus fürs Minimum irgendeinem Team anschließen können, um da nochmal einen Ring zu gewinnen. Und dass er jetzt dieses Ding aus dem LeBron-Playbook, ich ziehe meine Option und dann streue ich direkt mal so ein bisschen Unruhe über meinen Homie Rich Paul und setze den Lakers die Pistole auf die Brust und hab vielleicht sogar ein Buyout, wenn es eine Franchise macht, dann die Lakers, um ihren Ruf vielleicht irgendwie aufrechtzuerhalten, dass man sich um seine Stars kümmert und so weiter und so fort. Aber rein logisch, rein basketballerisch haben die Lakers gar nichts davon, jetzt LeBron rauszukaufen. Also das würde ich nicht machen an ihrer Stelle. Oder du spekulierst halt darauf, dass du gerne getradet werden möchtest, wenn jetzt vielleicht die nächsten Wochen in der Offseason und dann vielleicht auch die ersten Wochen der Saison nicht so laufen, wie du dir das vorstellst. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, es ist unwahrscheinlicher geworden durch das Ayton-Signing, dass LeBron noch getradet wird, aber es ist immer noch natürlich eine sehr reale Option. Also da war jetzt einfach zu viel Rauch, als dass man verneinen könnte, dass da irgendwo auch Feuer ist. So, LeBron wird sich die Sache wahrscheinlich mal angucken, wie die Lakers reinstarten, wie Luka in Form ist, wie ausbalanciert der Kader dann zu Saisonstart sein wird, wie gut und wie motiviert vor allem Ayton ist. So, ich stimme dir übrigens in allem zu, was du gerade gesagt hast. Ich halte den Ayton-Move auch für einen sinnvollen, weil die Upside halt einfach wahnsinnig hoch ist. Die Downside vielleicht auch, aber selbst wenn jetzt Ayton wirklich weiterhin seinem Potenzial hinterher rennt und nicht motiviert ist und all diese Probleme, die jetzt einfach die letzten Jahre da waren und weswegen ich auch mehr oder weniger raus bin bei ihm als Spieler, selbst wenn das so ist, dann ist er halt immer noch besser als Jackson Hayes oder Christian Coloco oder keine Ahnung, wen man sich da jetzt noch... Es wäre vielleicht ein Weg gewesen, all in zu gehen, was Al Horford angeht, aber der Dude ist halt auch fast 40 so. Also die Downside bei Ayton ist insofern relativ gering, dass er selbst, wenn er nicht supergeil performt, wahrscheinlich trotzdem noch besser ist als die anderen Optionen, die du gehabt hättest. Also wie gesagt, ich glaube, es ist unwahrscheinlicher geworden, dass LeBron getradet wird. Ich denke, er wird sich die Sache jetzt erstmal angucken. Mal gucken, was noch passieren könnte in den nächsten Wochen. Und das bringt mich auch zu der Beantwortung dieser zweiten Teilfrage. Mark Williams plus DFS oder Ayton und Laravia. Ich hätte trotzdem wahrscheinlich, also ich habe lieber DeAndre Ayton als Mark Williams. So, Mark Williams ist der bessere Spieler. Aber Ayton hat das Potenzial, in diesem Lakers-Team aufzublühen und der bessere Spieler zu sein von den beiden. Und Mark Williams ist mir, das hatte ich ja auch damals, als der Trade passiert ist und als er dann wieder revoked wurde und all das haben wir ständig besprochen. Ich bin sehr, sehr, sehr vorsichtig bei Mark Williams wegen der Verletzungsgeschichte. Wenn du mich aber fragst, dieses Paket, hätte ich lieber Williams und Finney Smith oder lieber Ayton und Laravia, dann entscheide ich mich schon leider für das erste Paket, weil halt ich...
Aber du kannst es ja nicht so vergleichen.
Ja, ja, genau, absolut. Wenn du dann die Assets mit reinnimmst, aber dann muss jetzt halt was passieren mit den Assets. Also Stand jetzt, so wie dieses Team jetzt dasteht, hätte ich lieber Ayton und Laravia ersetzt durch Williams und Finney Smith, weil ich halt einfach Finney Smith diesen Verlust für so schwerwiegend halte.
Selbst wenn sie jetzt diesen Sommer nichts machen, weil die Lakers gehen, wenn man wirklich LeBrons Vertrag, dazu werde ich gleich noch kommen, als Expiring ansieht, mit 50 Millionen Capspace in den nächsten Sommer rein. Da ist schon die Doncic-Verlängerung und die von Reeves mit eingerechnet. 50 Millionen Capspace nächsten Sommer plus den 2031er First und 2032er Swap. Die behält man ja. Also selbst wenn sie jetzt diesen Sommer nichts machen, hätte ich lieber das Ayton-Laravia-Paket, weil man die Assets behält für den kommenden Sommer.
Ja, ich meinte jetzt rein spielerisch.
Okay. Wer gibt dir eine bessere Titelchance auf diese Saison gesehen?
Williams und Finney Smith.
Ja, aber bigger picture,
ja,
langfristiges,
wenn man die Assets mit reinnimmt, dann
auch Knett als Asset darf man ja auch nicht. Also selbst wenn wir jetzt die Picks rausnehmen, müssen wir zumindest Williams und DFS mit Ayton, Knett und Laravia vergleichen, um fair zu bleiben.
Ja, gut. Hast du noch irgendwelche Gedanken zur LeBron-Geschichte, bevor wir weitermachen?
Ganz kurz. Wir müssen jetzt nicht nochmal alles durchkauen, weshalb LeBron seine Option gezogen hat und wie auch immer. Aber mit der Entwicklung der letzten Tage und mit dem, was noch gehört hat, die Lakers sehen den LeBron-Vertrag als expiring an. Es gibt keinen Trademark für LeBron. Es wird darauf hinauslaufen, in meinen Augen, dass der LeBron-Vertrag im Sommer auslaufen wird, im Sommer 2026. Er wird nicht getradet. Selbst wenn die Lakers ihn jetzt traden wollen und LeBron getradet werden will, ihn nimmt keiner mit diesem Geld, wenn du dann halt auch noch wirklich etwas dafür abgeben musst. Und die Lakers werden jetzt nicht Beal oder so sich dann reinholen. LeBron, expiring Vertrag, ich denke, der wird dann auslaufen und dann wird man gucken, okay, findet man Common Ground, findet man eine faire Lösung für beide Seiten auf gar keinen Fall nochmal einen Max-Deal. Beendet LeBron vielleicht seine Karriere, geht er dann als Unrestricted Free Agent zu irgendeinem anderen Team? Ich denke, dass es darauf hinauslaufen wird, dass LeBron die Saison in L.A. verbringt. Das war Druck machen, das war Stress machen. Ich sage seit Jahren, ich sehe nicht, dass LeBron seine Karriere irgendwo anders nochmal beendet. Und ich glaube auch dieses nie getradet worden sein in seiner Karriere, das hat auch einen gewissen Stellenwert für ihn, immer selber entscheiden zu können, jeden Vertrag ausgespielt zu haben, solche Sachen. Ich glaube, dass das wichtig ist für LeBron. Und am Ende des Tages die Realization, dass man vielleicht ganz gut aufgehoben ist an der Seite vom 26-jährigen Luka Doncic, werden dazu führen, denke ich, dass LeBron bei den Lakers bleibt. Unter anderem dazu führen. Cavaliers werden nicht Garland und Allen abgeben, um jetzt ein Jahr lang LeBron in Max zu bezahlen. Das wird nicht passieren. Wir hatten das in der letzten Folge besprochen. Deswegen, LeBron wird, denke ich, bleiben. Es würde mich jetzt sehr schocken, wenn nach den letzten Tagen und dem, was passiert ist, hier noch ein Trade passiert.
Und die Allen, also nur Allen-Geschichte, das hatte ich ja letzte Woche gesagt. Ich glaube, das könnte halt auch einen Reiz haben für die Lakers. Wenn Garland nicht mit drin ist, dass man nur Allen ertradet. Das ist jetzt natürlich auch etwas weniger schmackhaft geworden, dadurch, dass du Ayton drin hast.
Yes, sir.
Wir haben noch zwei Fragen zu den Mavericks. Und die eine ist dann quasi Mavericks-Lakers kombiniert. Deswegen kommen die jetzt hier direkt danach.
Genau, einmal von Luca, nicht dem Luca, sondern einem Luca mit C. Das wäre funny, wenn Luca Doncic hier eine Frage stellen würde, Double Step Back, Mailbag, die Titelchancen der Mavs nach seinem Abgang. Das wäre insanely funny. Luca möchte gerne die Titelchancen der Mavericks wissen und Kevin hat gefragt, Mavs versus Lakers stand heute in einer 7-Spiele-Serie.
Titelchancen der Mavericks haben wir auch in der letzten Folge schon ein bisschen besprochen, in unserem Free Agency Roundup nach Tag 1. Ich glaube, sie gehen gegen 0. Also die Mavericks sind ein gutes Team. Du warst dann sogar ein bisschen optimistischer als ich. Ich glaube, bis Kyrie zurückkommt, auch wenn man jetzt D'Angelo Russell gesigned hat, wird es sehr, sehr schwierig sein für dieses Team, effiziente Creation am offensiven Ende zu generieren. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Defensiv hast du natürlich mit AD und Flagg und Lively eine richtig krasse Backline, aber am Perimeter dann halt auch zu jeder Zeit entweder D'Lo oder Thompson oder einen von diesen Jungs rumspringen. Also ich glaube, dass die Mavs an beiden Enden des Feldes nicht überragend sein werden. Und wenn dann Kyrie zurückkommt, hilft das natürlich der Defense nicht wirklich weiter. Aber da mache ich mir dann im Zweifel keine so großen Sorgen. Wir müssen erstmal abwarten, wie kommt Flagg denn jetzt in die Liga? Ist er direkt ein, ja, All-Defense wäre wahrscheinlich hochgegriffen, aber ist er direkt ein sehr, sehr positiver Verteidiger oder braucht er vielleicht noch ein, zwei Jahre, bis er da angekommen ist? Ich denke, dass er da ankommen wird, sind sich so ziemlich alle einig. Auch offensiv die Frage, wie kommt Flagg in die Liga? Wie gut ist er an Tag 1? Da haben wir auch drüber gesprochen. Neulich mal in einem Supporter-Mailbag, meine ich. Bin ich mir aber nicht mehr sicher, an welcher Stelle wir das besprochen haben. Also, Championship-Chancen ohne Kyrie gleich 0. Mit einem Kyrie, bei dem wir dann natürlich abwarten müssen, wenn er zurückkommt, wie kommt er zurück nach der schweren Verletzung? Ist er direkt relativ schnell bei 80%, 90%, 100%? Dann möchte ich es nicht ausschließen. Aber in diesem Westen auch dann sehr geringe Titelchancen. Kurz vielleicht ein paar Gedanken dazu von dir, bevor wir dann zu der Mavs versus Lakers Debatte, ich glaube, die große Debatte wird es wahrscheinlich nicht sein, tatsächlich, kommen.
Ja, ich halte nicht besonders viel von diesem Mavericks-Kader. Neulich schon gesagt gehabt, du baust ein Team um Luka herum, du tradest Luka und holst aber einen Spielertypen rein, der ganz anders ist als Luka. Das heißt, dieser Kader kann nicht balanciert sein. Wenn der Kader balanciert war mit Luka, dann kann er nicht balanciert sein, wenn du Luka ersetzt durch Anthony Davis. Du hast zu wenig Perimeter Shot Creation, Guard Ball Handling, Pick and Roll Playmaking und dafür zu viel Frontcourt Tiefe, zu viele Big Bodies in Anführungszeichen, wenn du zu viele haben kannst. Das wäre gar kein Problem, so viele Big Bodies zu haben, aber du hast sie halt auf Kosten von Guard und Flügeltiefe und Playmaking und Ball Handling und all solche Sachen. Selbst mit einem fitten Kyrie Irving wäre das ein Problem, weil du Kyrie Irving in dem Stadium seiner Karriere da zu viel zumuten würdest. Aber Irving ist ja auch verletzt und das noch für eine ganze Weile. Cooper Flagg ist jetzt auch keiner, der jetzt in einem Angriff nach dem anderen Pick and Roll läuft, Face-Up, ISO-Scoring, der die ganze Zeit bringt, der jetzt elitär die Kollegen schon in einem Angriff nach dem anderen in Szene setzt. Wie kreieren die Mavericks am laufenden Band gute Looks? Anthony Davis ist nicht der Spieler, Cooper Flagg ist nicht der Spieler, Kyrie ist verletzt. D'Lo? Sehr, sehr witzig. Also, ich halte nicht besonders viel von diesem Mavericks-Kader. Ich habe von Anfang gesagt, ich würde einen dieser Bigs, wahrscheinlich Gafford, bevor sie ihn extended haben, traden für einen besseren Perimeter-Spieler. hat man jetzt nicht gemacht. Ja, deswegen, das ist kein sehr, sehr runder Kader und ich halte nicht besonders viel von den Dallas Mavericks, die jetzt einen Rookie haben, einen verletzten alten Spieler und einen aktuell nicht verletzten, aber sehr häufig verletzten Spieler in seinen 30er mit Anthony Davis. Ja, also halte nicht besonders viel von diesem Kader. In dieser potenziellen 7-Spiele-Serie treffen dann zwei Teams aufeinander, von denen ich nicht besonders viel halte. Not gegen Elend, sagt man, glaube ich, dazu. Du musst dir, glaube ich, mit den Lakers irgendwo gehen, aber nicht, weil die Lakers so überzeugend sind, sondern weil Dallas noch größere Probleme hat und noch größere Baustellen, noch größere Schwächen und vor allem haben sie keinen Luka mehr. Lakers in 6, vielleicht 7, aber das wird kein hochqualitativer, ansehnlicher Basketball in so einer hypothetischen Serie. Was sagst du?
Ich würde sogar auf Lakers in 5 gehen. Also wirklich Stand jetzt, wenn die Serie morgen losgeht, ohne Kyrie Irving, dann sicherlich wird die Lakers, werden sich schwer tun mit der Mavs Defense. Also ich glaube wirklich, dass die Mavs Defense von Anfang an Stand jetzt ziemlich gut sein kann. Mhm. Aber da habe ich dann halt lieber Luka und LeBron als Creator und der Supporting Cast, der die Lakers dann ja auf eine gewisse Weise schon auch stark gemacht hat, irgendwo auch selbst in den Playoffs, wenn man im Großen und Ganzen nicht überzeugt hat. Aber dann gib mir lieber Luka und LeBron und Reeves mit einer aktuell noch mehr als fragwürdigen Defense. Und auf der anderen Seite zwar eine wahrscheinlich gute Defense, aber halt sehr, sehr große Creation-Fragezeichen. Dann habe ich lieber das Team mit Defense-Fragezeichen als das Team mit Creation-Fragezeichen. Deswegen würde ich sogar auf Lakers in 5, vielleicht in 6.
Sehe ich. So optimistisch wollte ich nicht sein. Mir wird dann immer sehr schnell die Lakers-Fanbrille angehängt. Wahrscheinlich auch irgendwo zu Recht, aber da wollte ich hier ein wenig konservativer tippen. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Mein anderer geschätzter Kollege bei einem anderen Projekt, der Tommy, hat mir nämlich gerade geschrieben, passend zu dem, was ich gleich sagen werde, dass soeben der vorletzte Platz für unsere New York Christmas Reise weggegangen ist. Wir haben also nur noch einen einzigen Platz frei für unsere Weihnachtsreise nach New York im Dezember 2025. 11 der 12 Plätze sind weg. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Tommy und ich organisieren Gruppenreisen nach Amerika. Wir haben jetzt schon eine zweistellige Anzahl an Reisen organisiert. Insgesamt, ich war jetzt bei 6 dieser Reisen mit dabei. Letztes Jahr waren wir zur Weihnachtszeit beispielsweise in New York, dieses Jahr in LA und Florida und Tommy war noch in San Francisco und Chicago und so weiter und so fort. Unsere Christmas-Reise letztes Jahr kam so gut an und war so nice, dass wir gesagt haben, wir machen das dieses Jahr noch einmal und für eben jene besagte Reise ist jetzt nur noch ein Platz frei. Vielleicht ganz kurz die Rahmenbedingungen. Wir fliegen vom 1. bis 8. Dezember nach New York City. 7 Nächte, 8 Tage. Wir fliegen direkt mit der Lufthansa inklusive allem drum und dran von Frankfurt nach New York und wieder zurück. Es gibt täglich geführte freiwillige Touren. Das heißt, wer da Bock drauf hat, kann sich mir anschließen und ich zeige euch eine Woche lang alles, was du in New York sehen musst. Die Sehenswürdigkeiten, die besten Shopping-Spots, die besten Weihnachtsspots, die besten Food-Spots, Aussichtspunkte, Geheimtipps, alles drum und dran. Wir kümmern uns um die komplette Organisation, die komplette Planung. Wir helfen euch beim Visum, bei der Einreise. Wir kümmern uns um den Transport, um alles drum und dran. Ihr könnt die Füße hochlegen und wir organisieren das Ding. Da gibt's dann auch eine große WhatsApp-Gruppe mit allen Teilnehmern. Die Spielpläne, das ist so ein bisschen die Sache. Normalerweise machen wir das so. Wir warten, bis der NBA-Spielplan rauskommt, gerade bei meinen Reisen. Gucken, wann sind die besten Zeiträume für NBA-Spiele und Reisen. Und dann machen wir die Reisen fest im August. Das wird auch dieses Jahr wieder so sein. New York ist ein besonderer Fall, weil New York zur Weihnachtszeit ist die attraktivste und teuerste Reisezeit. Das heißt, wir müssen diese New York Christmas Trips immer schon Anfang des Jahres festmachen, wo wir natürlich noch nicht wissen, ob wir NBA sehen, NFL sehen, NHL sehen und so weiter und so fort. Die Sache ist allerdings die. Erstens, der Football-Spielplan ist bereits draußen und wir sehen Dolphins gegen Rangers. Letztes Jahr ein NFL-Spiel dabei gehabt, dies Jahr auch wieder. Du hast 2 NBA und 2 NHL-Teams in New York. Das bedeutet, die Chance, dass du kein NBA siehst, wenn du eine Woche lang da bist im Dezember und dass du kein NHL siehst eine Woche lang im Dezember, die geht gegen null. Du hast die Knicks und die Nets, NBA und die Rangers und, keine Ahnung, noch irgendein Jersey-Team, NHL und die spielen da in der Zeit. Wir wissen noch nicht gegen wen und wir können es natürlich nicht zu 100% garantieren, aber letztes Jahr gleiche Szenario-Reise schon vorher quasi festgemacht. Dann kam der NBA-Spieler und wir hatten 4 Spiele dabei. Und eines davon war sogar ein NBA-Cup-Game zwischen den Orlando Magic mit den Wagner Bros und den Knicks. Die NBA-Cup-Spiele sind zu der Zeit und die sind immer dienstags und freitags. Und wir sind ein Dienstagabend und ein Freitagabend da. Das heißt, selbst die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein NBA-Cup-Game sehen, entweder der Nets oder der Knicks, die ist schon sehr wahrscheinlich. Wir werden auf jeden Fall irgendein NBA-Spiel sehen und es wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Eishockey-Game dabei sein. Wir können es halt einfach noch nicht genau garantieren. Das ist so ein bisschen das Problem bei diesen New York Christmas Trips, aber das geht nun mal nicht anders. Wenn euch das interessiert, wir haben euch mal den Link zur Seite mit allen Infos, riesig aufgebaut, Fotos, Videos, Texten, alles drum und dran, in die Folgenbeschreibung gepackt. Dort kommt ihr dann auch zur Buchung. Wie gesagt, es ist noch ein Platz frei. Wenn der eine Platz weg ist, ist die Reise voll. Wir werden zu 12 fliegen, wir schlafen in Doppelzimmern, das heißt, wir haben 6 Zimmer, 12 verfügbare Betten, 12 Plätze. Wenn das voll ist, ist voll. Also kommt sehr, sehr gerne mit. Es würde mich mega freuen. Hier noch ein Podcast-Hörer. Ich habe übrigens gestern einen Podcast-Hörer beim Splash getroffen. Direkt am Anfang gleich.
Nice.
Haben wir noch ein Foto zusammen gemacht, kurze Quatsch. War sehr, sehr nice. Schon seit Jahren treuer Podcast-Hörer, hat er mir erzählt. Also es würde mich sehr freuen, einen von euch dann Anfang Dezember in Frankfurt begrüßen zu können, dass wir zusammen nach New York fliegen und eine legendäre Woche in New York haben, denn New York zur Weihnachtszeit ist sehr, sehr nice. Kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Wie gesagt, Link und alle Infos unten in der Folgenbeschreibung. Ein Platz ist noch frei und damit will ich uns gar nicht weiter aufhalten. Reden wir weiter über die NBA, denn es sind noch einige Fragen, die wir durchsprechen müssen heute.
Wir haben noch einiges vor uns. Mika hat gefragt, 3 Teams in dieser Offseason, die noch mindestens einen First-Rounder traden. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wie diese Frage zu verstehen ist. Fragt er, wird es noch 3 Teams geben, die mindestens einen First-Rounder traden? Oder fragt er, welches könnten diese 3 Teams sein?
Ich glaube, letzteres.
Okay, mit welcher Antwort bist du dann?
Lakers, Bucks und von einem dritten Team darfst du mich gern überzeugen.
Thunder vielleicht?
Boah, habe ich auch überlegt, einfach aufgrund der schieren Masse an Assets.
Mhm.
Aber ich sehe nicht, dass die Thunder einen ihrer Erstrunden-Picks traden. Ich glaube, die Thunder machen einfach gar nichts mehr jetzt im Sommer. Die Bucks, aus offensichtlichen Gründen, wollen den Kader um Giannis herum noch verbessern. Und man kann jetzt noch nicht so richtig fertig sein, nachdem man Dame gewaved hat und Turner reingeholt hat. Und die Lakers haben wir gerade gesagt, sollten. Drittes Team, weiß ich nicht genau.
Ich würde die Sixers nicht ausschließen, um vielleicht PG oder sogar Embiid zu dumpen. Ich würde Miami nicht ausschließen, wobei ich glaube, bei Miami wird jetzt wahrscheinlich Plan A sein, Dame. Das habe ich mich jetzt auch gefragt. Als interessiertes Team, du signst doch dann am besten Dame jetzt, oder? Du wartest nicht bisher.
Jetzt zum Minimum.
Wenn er da Bock drauf hat, was ich mir sogar vorstellen könnte. Also ich wäre nicht überrascht, wenn Dame bald in Miami signed. Mhm. Bei den Pelicans darfst du nie ausschließen, dass sie irgendwie dummen First-Rounder wegballern. Die Knicks vielleicht, die haben jetzt in der Free Agency, haben die Knicks noch First-Rounder? Bestimmt. Irgendeinen werden sie noch rumliegen haben. Du hast jetzt Clarkson und Yabusele gesigned. Gute Moves, finde ich. Also wirklich schöne Additionen auf der Bank. Da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwie sich Verstärkung reingeholt wird. Ja, das sind so wahrscheinlich die Verdächtigen.
Ja, denke ich auch. Machen wir weiter. Und zwar hat Krüsch gefragt, wäre Moritz noch einer für die Hawks? Das ist doch eine Frage prädestiniert für den Hawks-Fan hier mir gegenüber.
An sich liebend gern. Also ich glaube, gerade weil die Hawks, also ich würde mir schon wünschen, dass da in Richtung Backup Center noch was passiert. Du hast natürlich Porzingis und Okongwu. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden sogar relativ viel zusammenspielen. Klar, du musst damit rechnen, dass Porzingis eine gehörige Zeit verpassen wird hier und da. Und dahinter ist es dann halt plötzlich schon sehr, sehr dünn. Also das mit Porzingis und Okongwu 2 Starting-Level-Big-Men. Und dann hast du halt jetzt Nance abgegeben, du hast Capella abgegeben. Jalen Johnson, Small Ball 5, wird sicherlich auch ein Teil des Plans sein. Aber dann bist du halt schon bei Mohamed Gay. Ja, weiß ich nicht. Also Moritz da so zum Minimum oder für ein bisschen mehr als Backup-Center rein. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Also es gibt vielleicht Teams, die dann doch einen etwas größeren Need haben auf Backup-Center.
Haben die Hawks noch Cap-Space?
Da bin ich mir nicht sicher. Also für ein Minimum bräuchten sie es ja nicht.
Moritz fürs Minimum wäre schon bodenlos.
Ja, aber es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis er zurückkommt von der Verletzung. Dann ist die Frage, wie kommt er zurück? Ich weiß nicht, ob da ein Markt für viel mehr da ist bei ihm leider.
Also so mindestens mal diese Biannual 5, irgendwas Exception, die Lakers beispielsweise noch haben. Bin ich gespannt, ob die für Al Horford reicht. Morozov wahrscheinlich nicht, weil wenn Al Horford für 5 Millionen weggeht, dann wird es sehr, sehr schwer, mehr als das Minimum zu bekommen. Aber es ist schon schade mit Moritz, der jetzt bei sich im Podcast gesagt hat, dass ihm die Franz-Situation so wichtig ist, dass er bereit wäre, auf Geld zu verzichten, was sehr andere Worte sind als in der Doku. Ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast mit den Wagner Bros.
Ja.
Da war das ja ein sehr, sehr großes Thema, dass Moritz da schon sehr auf sein Geld natürlich auch bestanden hat, zu Recht, und dass er da seinen Wert auch mit haben wollte. Ich habe die Folge jetzt nicht gehört, es ist wieder so ein Zitat rausgezogen, aber war ich überrascht, dass er so deutlich formuliert hat bei sich im Podcast. Vielleicht wird er nicht groß eine Wahl haben, aber Minimum wäre schon echt bitter. Eine 11 Millionen Teamoption declined und dann musst du zum Minimum bleiben, das wäre schon bitter.
Ich befürchte, es wird drauf rauslaufen. Aber um die Frage zu beantworten, an sich spielerisch hätte ich Bock auf Moritz als Backup-Fünfer, gerade in den Spielen, in denen Porzingis fehlen wird. Da halt auch, aber auch in den Spielen, in denen Porzingis nicht fehlt, wenn du dann, wie gesagt, Porzingis und Okongwu und dann noch Johnson irgendwie, da wiederum sind dann halt plötzlich sehr wenige Minuten frei für Moritz. Also ich weiß nicht, ob ich mir das für ihn so unbedingt wünschen würde, dass er in Atlanta landet.
Ja, verstehe ich. Wobei Porzingis immer die Hälfte der Saison verpasst.
Ja. Hey Freunde, kurzer Disclaimer. Während ich gerade hier an meinem Schreibtisch sitzt und diese Folge schneide, kam die Charms Bomb oder die Meldung reingeflattert, Mo Wagner zurück zu den Magic, 1 Jahr, 5 Millionen. Das heißt, das, was wir jetzt gerade besprochen haben mit Mo eventuell bei den Hawks oder wie seine Zukunft aussehen könnte, hat sich natürlich erledigt, für den Moment zumindest. Kurze Einschätzung vielleicht aus dem Bauch raus, wir haben es ja gerade eben besprochen gehabt, ist natürlich schade irgendwo für ihn, dass er diese 11 Millionen Teamoption nicht mehr bekommen hat, stattdessen jetzt für 1 Jahr 5 Millionen unterschreiben muss, aber ich denke, dann doch ein guter Outcome für ihn. So, er bleibt in Orlando. Gerüchten zufolge soll jetzt schon Interesse bestehen von anderen Teams an Goga Bitadze, also vielleicht ist er dann sogar zusammen mit Wendell Carter Jr. Die komplette Center-Rotation, selbst wenn Bitadze da weiterhin drin ist, denke ich, wird er eine ähnliche Rolle haben wie letztes Jahr. Er wird irgendwann von der Verletzung zurückkommen und darf sich bzw. muss sich dann beweisen für diese 5 Millionen, für dieses eine Jahr. Hat sicherlich nicht geschadet, dass sein Bruder da in diesem Team mit drin ist, dass er jetzt zumindest diesen Vertrag nochmal bekommen hat bei den Magic. Und dann, ja, wird man gucken, dass er sich beweisen kann und dann im Sommer hoffentlich einen etwas größeren, etwas längerfristigen Vertrag unterschreiben. Ich denke mal, das ist der Fahrplan für Mo. Und damit jetzt zurück zur regulären Aufnahme. Eine Frage, über die wir ein bisschen natürlich auch schon gesprochen haben, von Andy, kam auf YouTube rein. Machen die Neuzugänge die Denver Nuggets zu einem der Top-Favoriten auf den Titel?
Ich hatte es als Spaß so formuliert mit Kumpels in den letzten Tagen und ich weiß nicht, ob ich das auch so gesagt hatte bei uns in der Folge. Als ich gesagt habe, dass die Nuggets womöglich jetzt einen besseren Kader haben als bei ihrem Titelrun, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass die Denver Nuggets heute einen besseren Kader haben, als sie ihn hatten, als sie 2023 den Titel gewonnen haben. Unsere Meinung ging ein bisschen auseinander, was den Cam Johnson, Michael Porter Jr. Trade angeht. Ich bin ein riesiger Fan. Ich feiere die Minimumverpflichtung von Bruce Brown. Man ist jetzt sehr, sehr viel besser aufgestellt als Backup-Center mit Jonas Valanciunas. Russ ist weg. Die Denver Nuggets sind einer der drei großen Gewinner der bisherigen Free Agency neben den Hawks und Rockets. Und ich denke fast, dass die in meinen Augen sogar der große Gewinner sind. Ich glaube, dass die Nuggets die beste Free Agency-Periode aller bisherigen Teams hatten. Und wenn ich mir überlege, eine Starting Five, Murray, Brown, Johnson, Gordon und Jokic, das geht kaum besser. Die Denver Nuggets waren drauf und dran, den späteren Champion aus OKC in der zweiten Runde rauszukicken. Für mich stand jetzt die Nuggets das zweitbeste Team im Westen in der kommenden Saison. Und damit sind sie einer der Top-Favoriten auf den Titel.
Kurz fürs Protokoll. Unsere Meinungen, was den Trade angeht, gingen nicht wirklich auseinander. Ich bin auch ein sehr großer Fan von dem Trade. Ich glaube, unsere Meinungen, was Michael Porter Jr. als Spieler angeht, die gingen eher ein bisschen auseinander. Ich liebe den Trade auch. Wir werden gleich bei der Frage von Steven ein Ranking haben, Top 5 der Offseason-Moves. Da habe ich den weit oben mit dabei. Und da habe ich auch das, was die Nuggets sonst noch gemacht haben. Also ich spoilere es jetzt einfach schon mal. Ich habe den MPJ für Johnson Trade auf Platz 2. Und dann habe ich so ein bisschen zusammengenommen. Brown, Hardaway und Valanciunas habe ich auf Platz 3 als einen Move, habe da so ein bisschen gemogelt. Der Valanciunas Trade ist sneaky einer der besten Offseason Moves der letzten Jahre vielleicht sogar. Dass du Dario Saric, der dir rein gar nichts gegeben hat, spielerisch letztes Jahr, für Jonas Valanciunas tradest, der reinkommt in die Nuggets Facility und von Minute 1 an der mit Abstand beste Backup-Big, den Nikola Jokic jemals hatte, sein wird. Sodass du dieses Problem, dass Jokic ein Magier ist, der auf dem Feld alles machen muss und sobald er auf der Bank sitzt, steht da DeAndre Jordan oder Zeke Nnaji auf der 5 und dann bist du so minus 24 und dann hat Jokic ein On-Off von plus 45. So, dieses Problem wirst du nicht beheben. Ich möchte hier nicht sagen, dass Jonas Valanciunas der Heilsbringer ist, aber du wirst sehr viel weniger von diesem Problem haben, glaube ich. Bruce Brown zum Minimum. Ich mag das Tim Hardaway Signing auch. Das war eine überragende Offseason und ich bin absolut bei dir. Ich finde, die Nuggets sind natürlich unter den Thunder in der Hackordnung im Westen. Ich weiß nicht, ob ich mich hinstellen würde und sagen würde, sie sind definitiv das zweitbeste Team. Da ist mir die Murray Wildcard dann weiterhin ein bisschen zu groß, aber ich denke, es sind entweder sie oder Houston das zweitbeste Team im Westen. In der Regular Season würde ich wahrscheinlich den Rockets noch ein bisschen die Nase vorn geben. In den Playoffs müssen wir dann gucken, wie KD sich da einfügt in das ganze Konstrukt und die Nuggets haben wahrscheinlich eine höhere Playoff-Upside als die Rockets weiterhin, deutlich. Allein schon, weil sie Nikola Jokic haben. Also ja, bin bei dir. Sie machen sie zu einem definitiv mal Top-3-Team im Westen und damit auch zu einem der Favoriten auf den Titel.
Yes, sir. Mach er weiter. Breezy, die Legende.
The man, the myth, the legend.
The one and only. Befindet sich die NBA aktuell in der wildesten Phase ihrer Geschichte, was Trades und teils völlig unlogische Moves auf dem Trademarkt angeht?
Nein. Ich verstehe den Gedanken und wie immer der Disclaimer, Dinge, die vor, sagen wir mal, 2014 passiert sind, sind wir beide nicht die allerersten Ansprechpartner für. Aber ich habe zum Beispiel meine Story gemacht fürs God Next Magazine, in der ich mich unter anderem mit der ersten Brooklyn Big Three, also nicht der Harden, Kyrie, KD Seifenoper vor ein paar Jahren, sondern als man sich Garnett und Pierce von den Celtics reingeholt hat, unter anderem so ziemlich jeden Pick abgegeben hat, aus dem dann Tatum und Brown unter anderem wurden. Also ganz, ganz katastrophale Sachen. Da war der Owner, der wie hieß er mit Vornamen? Mikhail Prokhorov, der Russe, der dann auch nach ein paar Jahren wieder raus war aus dem NBA-Business. Die Cavs hatten einen Owner bzw. einen Verantwortlichen namens Ted Stepien, und zwar zwischen 1982 und 85, der Erstrundenpicks verscherbelt hat, als wären es irgendwie Brownies auf einem Flohmarkt und wegen dem dann eine Regel eingeführt wurde und nach ihm benannt wurde, nämlich die Stepien Rule, dass du nicht First-Round-Picks in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wegtraden darfst. Also das ist dann schon eine ziemlich große Ehrung in Sachen Mist gebaut im NBA Front Office. Isaiah Thomas in den 2000ern als GM oder als Verantwortlicher von den Knicks in Co-Autorenschaft mit Phil Jackson, der damals dann Präsident war von den Knicks, ziemlich viel Mist gebaut. Also ja, der Luka-Trade und jetzt auch das, was die Pelicans machen und diese Moves, die dann von den Bulls immer wieder kommen. Die Kings, die irgendwie wieder mehr, die Kings über Jahrzehnte hinweg die Lachnummer der Liga gewesen. Es ist gerade schon ziemlich krass, was unlogische Moves und hirnrissige Trades angeht.
45 Millionen zu bezahlen für
die Jahre. Ja, ich wollte es leider gerade nicht
ändert aussprechen. Ändert jetzt nicht allzu viel daran,
das ist,
so gesehen zu werden.
Das ist schon ziemlich krass leider. Bei aller Liebe für Dennis, aber 45 Millionen, I don't know.
Jetzt haben sie ihren Point Guard für die Zukunft.
Ja, also es gab, ohne dass wir beide das jetzt super analytisch, da müsste man jemanden wie Dre fragen oder jemanden wie Bill Simmons oder so, die ja dann einfach mehr dieses historische Wissen über die Jahre angesammelt haben. Aber selbst ohne das super bewerten zu können, es gab schon Menschen und Teams und Ähren in NBA-Geschichte, die dann nochmal ein bisschen bodenloser waren, was sowas angeht.
Schwer vorstellbar. Ich will dir nicht widersprechen, aber das, was in den letzten Jahren abgeht, wie viele Teams Moves machen, wie regelmäßig Trades passieren, wie regelmäßig Blockbuster-Trades passieren, wie selten mittlerweile Teams ihre eigenen Draft-Picks nur noch benutzen, weil die so oft rumgereicht wurden und bei anderen Teams klein sind. Der Luka-Trade, der KD-Trade jetzt, das sind alles so Sachen, die sind sonst einmal im Jahr passiert und jetzt haben wir 10 davon pro Jahr. Es ist schon eine ziemlich verrückte Zeit. Und es kann sehr, sehr gut sein, dass es verrücktere Zeit gab. Aber in meinen Augen ist es schwer vorstellbar, dass es schon mal verrücktere Zeiten gab in Sachen Trades und unlogische Moves und Teams, die gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo alles so ausgeglichen NBA ist, auf Teufel komm raus versuchen anzugreifen. Das geht sicherlich auf Kosten irgendwo der Free Agency. Das ist mittlerweile leider sehr langweilig geworden. Das war vor 10 Jahren noch ganz, ganz anders. Aber wenn wir jetzt nur über Trades reden, halte ich es für schwer vorstellbar, dass es da schon mal eine verrücktere Zeit gab. Wenn wir jetzt das ganze Große und Ganze und da auch noch Free Agency mit reinrechnen und was auch immer, kann es durchaus sein vom Gesamtpaket, dass es schon mal verrückter war. Aber nur auf Trades bezogen ist es schon ziemlich absurd und wild, was jetzt gerade in der NBA abgeht, seit 2-3 Jahren.
Safe.
Gerade weil halt auch so Trade-Forderungen mehr werden.
Ja, ja, ja.
Also du kannst mir nicht erzählen, das kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass es früher so viele Trade-Forderungen gab wie heute. Wir sind jetzt gerade in den letzten 5 Jahren auf einem All-Time-High in Sachen Trade-Forderungen. Was ja irgendwo dann auch dazu führt, dass so viele Trades passieren und so viele Moves gemacht werden. Aber wir wollen uns aus einer Content-Creator-Sicht natürlich nicht beschweren darüber.
Absolut nicht. Steven, die nächste Legende, liebe Grüße an der Stelle, hat gefragt, Ranking 1 bis 5 mit den besten Off-Season-Moves und Potenzial für die nächste Saison. Ich habe ja meinen Platz 2 und 3 gerade schon gespoilert. Einmal MPJ-Trade und einmal das, was die Nuggets sonst noch so gemacht haben. Möchtest du unten anfangen auf 5?
Yes, sir. Der 5-beste Move ist, dass die Houston Rockets gesagt haben, wir bieten Fred Van Vliet ein 2-Jahres-50-Millionen-Deal an, statt die Teamoption über 1 Jahr und 44,9 zu ziehen. Du behältst einen sehr, sehr guten Point Guard, du gibst ihm die Möglichkeit, im nächsten Sommer auszusteigen und das, was du ihm pro Jahr zahlen musst, wird deutlich weniger, was dazu geführt hat, dass die Capspace hatten, um Dorian Finney-Smith reinzuholen, selbst nach dem KD-Trade. Der KD-Trade macht die Rockets zu einem der großen Gewinner. Aber dass man jetzt KD, Van Vliet und Finney Smith hat und Jabari Smith langfristig, macht sie zu einem Top-3-Gewinner dieser bisherigen Offseason. Und dieses Underrated-Ding von wegen, wir ziehen die Optionen nicht, wir lehnen sie aber auch nicht ab, sondern wir einigen uns auf einen neuen Deal. Dass du da erstmal drauf kommst, finde ich sehr, 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 sehr nice. Viele Teams hätten entweder die Option nicht gezogen und hätten guckt, was machen wir jetzt sonst damit, geben das Geld einfach irgendjemandem anderes, der es vielleicht gar nicht unbedingt verdient hat. Andere hätten gesagt, wir ziehen sie und freuen uns, dass wir uns jetzt nicht um einen neuen Point Guard kümmern müssen. Und die Rockets haben gesagt, Digga, wir behalten ihn, aber wir machen ihm ein Gegenangebot. Und das finde ich sehr, sehr nice und hat ihnen Flexibilität und Möglichkeiten gegeben, um den Kader weiterhin zu verbessern. Und für mich ist das der 5. beste Move der bisherigen Offseason gewesen.
Habe ich genauso stehen, Van Vliet Extension.
What?
Geil. Na, nicht auf 5, sondern auf 4. Aber genauso in der Kombination. Van Vliet Extension mit Finney Smith Signing habe ich auf 4.
Okay.
Ich habe auf 5 Tyus Jones, Magic. Haben wir neulich auch schon drüber geredet. Ich glaube, das könnte ein sneaky, sehr, sehr, sehr geiler Move sein für die Magic, weil das ein Spielertyp ist, den man sehr gut gebrauchen kann. Ich war letztes Jahr schon ein riesiger Fan von dem Phoenix Signing. Haben wir auch besprochen, dass das aus verschiedenen Gründen nicht ganz so funktioniert hat. Ich denke, Tyus Jones in Orlando als Backup Point Guard ist ein sehr, sehr geiler Fit und halt wenig Risiko. Ich glaube, 7 Millionen hat er jetzt gekriegt für das eine Jahr. Du bindest ihn dir nicht über Jahre ans Bein und ruinierst dir dadurch vielleicht irgendwelchen Capspace in der nächsten Saison oder so. Du überbezahlst ihn nicht in meinen Augen. Könnte ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr geiler Move in die Geschichtsbücher der kommenden Saison eingehen wird.
Hat's bei mir nicht ganz reingeschafft, aber sehr, sehr nicer Move. Hatten wir auch schon besprochen. Bei mir auf Platz 4, Memphis, Ty Jerome. Für unter 10 Millionen pro Jahr. Egal, was da in den Playoffs jetzt abging. Aber Ty Jerome hätte mehr bekommen sollen, als das, was er bekommen hat. So, wir dachten, das geht in Richtung 20 pro Jahr. Und jetzt hast du ihn gesigned für 3 Jahre und 28. Für mich ist das der 4. beste Move hier.
Ja, sehe ich. Habe ich nicht mit drin, aber sehe ich. Plätze 3 und 2 habe ich ja gerade schon gespoilert bei mir. Die Denver-Geschichten.
Ja, ich habe Ayton auf 3. Und
fair.
Auf 2 den Trade der Nuggets für Cam Johnson.
Haben wir in dem Fall dann beide den Hawks-Pelicans-Trade auf 1?
Ich habe den KD-Trade auf 1.
Ah ja.
Ich habe schon geguckt, dass ich den Draft das ein bisschen rauslasse, weil wir hatten über Gewinner und Verlierer des Drafts und so schon geredet. Technisch gesehen hätte man den Draft hier mit involvieren müssen, aber dann wäre wahrscheinlich der beste Move hier gewesen, dass die Mavs sich hier für Flag entscheiden. Von daher, aber der Hawks-Move auf jeden Fall sehr, sehr geil. Aber ich find's krass, dass du den KD nicht mit drin hast in deiner Top 5.
Nee, weil ich nicht überzeugt genug bin. Wir haben ja in der Trade-Analyse auch schon drüber geredet. Natürlich ist die Upside riesig und der potenzielle Fit. Aber KD in seinem Alter ist in den letzten Jahren in meinem Top-30/Top-20-Ranking immer weiter runtergerutscht. Ich weiß nicht, wo er jetzt diesen Sommer landen wird. Ich denke, dass das Risiko mit seiner Verletzungsanfälligkeit und einfach generell seinem Alter relativ hoch ist. Und ich glaube nicht, dass dieser Trade die Rockets automatisch zu einem Top-Contender macht. So, ich habe gerade gesagt, ich sehe sie in einer Schublade mit den Nuggets hinter den Thunder. Sie haben immer noch Fragezeichen, was die Offense angeht in den Playoffs. Das war mir dann nicht Home Run genug, um das hier jetzt so ganz krass zu würdigen. Aber die Upside ist natürlich da, gar keine Frage.
Verstehe ich. Dann bleiben wir doch mal bei den Rockets. Wer ist der größte Contender in Texas? Hat Kevin gefragt, vielleicht kurz.
Vielleicht war es ein Burner von Kevin Durant.
Die Houston Rockets sind in Texas, die Dallas Mavericks sind in Texas und die San Antonio Spurs sind in Texas.
Für mich ein ganz klares Ranking, natürlich die Rockets der größte Contender von den dreien. Für mich die Spurs an zwei. Wir haben ja gerade über den Contender-Status der Mavericks schon gesprochen. Ich sehe es nicht wirklich. Bei den Spurs sehe ich es auch nicht wirklich, aber dann schon eher, weil wenn Wemby einen weiteren Sprung macht und irgendwie in die MVP-Diskussion mit reinkommt und dann fit bleibt Richtung Playoffs, an der Seite von Fox. Und klar, die junge Guard-Rotation ist da jetzt ein bisschen voll, aber man hat ja trotzdem dann noch brauchbare Rollenspieler drumherum. Ich liebe das Luke Kornet-Signing für Tiefe. Also für mich haben die Spurs einen klareren Weg und einen wahrscheinlicheren Weg in Richtung Contention. Selbst für die kommende Saison als die Mavericks.
Gehe ich absolut mit. Rockets auf die 1, Spurs auf die 2 und Mavericks auf die 3. Das wird ein sehr, sehr geiler Community-Trip nach Texas plus Oklahoma City in 2026. Also wer sich sagt, Alter, New York, das ist mir zu kurzfristig, da komme ich nicht mit. Texas Baby in 2026 ist mal sowas von auf dem Zettel.
Yes, sir. Armer Osten, Fragezeichen, kommt von Tony. Wenn ihr den Osten predicted, HFs, also ich denke mal Conference Semifinals, also zweite Runde, bis Championship, wie würden die Finals ausgehen?
HFs, Conference Semifinals?
Ja, Halbfinals, oder?
Ich dachte, es wäre ein Schreibfehler gewesen. Ist H und C nebeneinander? Nee, gar nicht. Aber Halbfinals bis Champ macht schon Sinn. Aber dann wahrscheinlich, ja, zweite Runde, du hast recht.
Ja.
Weil Conference Finals bis Champ ist ja dann Quatsch bei Osten. Ja, ja, Halbfinals bis Champ, macht Sinn. Wie würden die Finals ausgehen?
Also, die Finals gehen aus, egal welches Team rauskommt, verliert gegen die Thunder. Hm. Das ist der Tipp, den man aktuell noch abgeben muss irgendwo.
Die Cleveland Cavaliers werden in meinen Augen das beste Team im Osten sein. Und in der Verfolgergruppe, wenn du jetzt wirklich die Pacers rausnimmst, die Celtics rausnimmst, die Sixers rausnimmst, werden dann die Knicks sein? Die Magic, die Hawks, die Bucks irgendwo. Ich glaube, die beiden besten Teams im Osten sind die Cavs und die Knicks. Und das wäre meine Prediction für die Eastern Conference Finals. Und eines dieser beiden Teams trifft in den Semis auf Orlando.
Ja.
Und das andere trifft, ich sag Milwaukee. Ich weiß, du wirst Atlanta nehmen. Ich denke, die Bucks machen noch irgendwas.
Ich sag auch Milwaukee. Für mich war genau der gleiche Prozess. Cavs und Knicks sind auf jeden Fall die Top 2. Magic sehe ich als drittes Team in der zweiten Runde. Das jetzt zu predikten ist natürlich way too early. So, wir wissen nicht, auf welche Matchups. Und ja, aber jetzt mal so ein bisschen Power-Ranking-mäßig. Und der vierte Spot ist für mich dann eine sehr große Wildcard. Ich könnte mich vielleicht dann doch irgendwie in die Pacers reinreden lassen. Ich könnte mich erst recht in die Celtics reinreden lassen, wenn Tatum zurückkommt zu einem Zeitpunkt, an dem er einigermaßen noch einen Impact haben kann und Ramp-Up haben kann. Und wenn du dann in der ersten Runde, wenn die Celtics irgendwie 6., 7., 8. sind und Tatum einigermaßen, sagen wir mal, bei 80% ist oder so, dann habe ich als New York oder als Cleveland nicht wirklich Bock auf die Celtics zu treffen in der ersten Runde. Ich könnte mich in die Pistons reinreden lassen. Ich könnte mich natürlich sehr, sehr gerne in die Hawks reinreden lassen. Es ist eine Wildcard für mich, aber ich glaube tatsächlich, ich glaube auch, dass die Bucks noch was machen werden. Und ich glaube, dass dann allein schon die Star-Power von Giannis wahrscheinlich reicht, um sie vielleicht irgendwie in die zweite Runde zu hieven. Aber ganz offen, dieser vierte Semifinals-Spot für mich.
Sind wir auch da auf einer Wellenlänge. Ich denke, das wird sich jetzt nicht groß ändern. Amtor hat auf YouTube gefragt, YouTube Community Tab bei mir auf dem Kanal. Auch da kamen ein paar Fragen rein. Vielen Dank dafür. Hat Dennis irgendwelche Chancen auf Playoffs oder Play-In in Sacramento, wenn er Starter ist oder mit den Teammates fittet, kann es doch in die Richtung gehen, oder? Lass uns mal durchsprechen, welche Teams besser sind als Sacramento im Westen.
Lass uns Zeit sparen und durchsprechen, welche Teams schlechter sind als Sacramento.
Utah, New Orleans,
ja.
Phoenix, Portland.
Selbst bei Phoenix bin ich mir nicht so sicher. Aber vermutlich, ja.
Also
und
vier.
Selbst bei Portland bin ich mir... Wie viel würdest du aufs Spiel setzen, um zu wetten, dass die Blazers schlechter sind als die Kings nächste Saison?
Nicht viel.
Ja. Ach, ich weiß, ja, nee. Nee, ich bin absolut leider sehr, sehr uninspiriert von diesem Dennis-Signing. Die 3 Jahre 45 sind einfach zu viel. Letzte Folge hatte ich schon gesagt, im ersten Moment fand ich den Fit eigentlich ganz cool, als wir noch über die Gerüchte gesprochen hatten. Je länger ich drüber nachdenke, umso weniger mag ich den Fit, vor allem für Dennis selbst, so für die Kings, verstehe ich's, die jetzt gerade anscheinend dabei sind, Malik Monk rumzushoppen, wo ich mich frage, warum? Aber okay, ich verstehe den Gedanken. Ich denke, dass Dennis nicht Starter wäre, sondern dass weiterhin starten würden Monk, Levine, DeRozan, Murray, Sabonis. Ich denke, Dennis wäre dann der sechste Mann, der Backup-Point-Guard von der Bank. Aber egal, wenn Dennis mit Levine zusammen auf dem Feld steht, ist der Fit nicht ideal. Wenn er mit DeRozan zusammen auf dem Feld steht, ist der Fit nicht ideal. Wenn er mit Sabonis zusammen auf dem Feld steht, ist der Fit nicht ideal. Wenn er mit 2 oder 3 der eben genannten auf dem Feld steht, ist der Fit nochmal viel weniger ideal. Weiß nicht. Ich befürchte, dass Dennis Schröder dieses Team nicht wahnsinnig viel besser macht, dass die Situation für ihn nicht sonderlich geil ist und dass die Kings gehören definitiv zu den 5 schlechtesten Teams im Westen. Und das würde ja schon mal bedeuten, dass sie nicht im Play-In sind. Klar, wenn bei Dallas was schief geht, wenn vielleicht eine katastrophale Verletzung bei den Warriors oder den Clippers oder so, sowas kann immer passieren.
Ja, bei den Grizzlies ja auch.
Bei den Grizzlies, ja. Die Kings sind definitiv in der Verlosung um die Play-In-Plätze so. Wahrscheinlich dann eher 9-10 als 7-8, aber okay. Aber selbst wenn man es da reinschafft, sehe ich nicht so wirklich, wie man als Favorit in eins dieser Play-In-Spiele geht. Also ich würde sagen, die Chancen für Dennis auf Play-Off-Basketball sehr, sehr gering. Und die Chancen für Dennis auf Play-In-Basketball, selbst das stand jetzt wahrscheinlich sogar eher nein als ja. Und wenn ja, dann ohne große Hoffnungen.
Aber der Mann hat 45 Millionen gute Gründe, dass ihn das wenig juckt, ob er im Mai noch Basketball spielt. Deswegen sehr, sehr guter Deal für Dennis. Kann man ihm gönnen. Dennis' Karriere ist schon ein ganz schönes Auf und Ab von jemandem, der in 2022, als die Eurobasket in Deutschland zu Ende war, dann halt fürs Minimum so spät erst bei den Lakers unterschrieben hat und jetzt dann aber wieder richtig zugelegt hat. Davor die ganze 4 Jahre 84 Millionen Debatte müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Aber wie so Dennis' Gehalt und Wert in der Liga so auf und ab geht und jetzt halt gerade wieder ziemlich raufgegangen ist, das ist schon ziemlich verrückt. Aber gut für ihn. Get your money.
Get your money. Fabian fragt, wäre es aus Sicht der Spurs sinnvoll, so schnell wie möglich Fox wegzutraden wegen Draft? Ich weiß nicht, ob er meint wegen dem kommenden Draft, um vielleicht nochmal ein bisschen schlechter zu sein und einen Lottery-Pick zu haben. Oder wegen dem jetzigen Draft, dass man Harper gedraftet hat. Ich denke auch eher, ja.
Nein, es wäre nicht sinnvoll, sich so schnell wie möglich von De'Aaron Fox zu trennen. Aber auf die nächsten 5 Jahre gesehen sollte De'Aaron Fox, glaube ich, nicht die ganz, 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 ganz große Rolle spielen. Ich denke, er wird wichtig sein, um dieses Team in die Playoffs zu führen, dabei zu helfen, sie in die Playoffs zu führen, um Qualität in den Kader zu bringen, um dem Kader zu helfen, den nächsten Schritt zu machen, kompetitiv zu sein, raus aus der Lotterie zu kommen. Aber wenn es dann irgendwann darum geht, dass San Antonio wirklich um einen Titel mitspielen möchte und man sagt, ey, die Saison geht jetzt los und das Ziel kommende Season ist der Titel und nichts anderes als der Titel, dann sollte De'Aaron Fox womöglich nicht mehr in diesem Team sein. Du kannst nicht zu viele De'Aaron Foxes in deinem Team haben, Spielertypen wie ihn. Ich glaube nicht, dass es ein Problem darstellt mit Castle, Vassell, Fox und Harper, weil das alle Spieler sind, die auch ohne Ball was können, die intelligent spielen, die passen können. Du kannst nicht genug gute Passspieler und gute Playmaker in deinem Team haben, aber es ist schon irgendwo auch ein Überangebot an Guards da. Und gerade wenn Dylan Harper, der langfristige Franchise Point Guard und primäre Perimeter Playmaker sein soll, dann stellt sich natürlich schon die Frage, was macht das mit De'Aaron Fox, der jetzt auch nicht so in die Timeline passt wie Castle und vor allem Harper natürlich. Deswegen, der Trade für ihn war geil Und den musste man machen, den hat man gut gemacht. Jetzt den nächsten Schritt mit ihm machen. Aber ich hatte es damals gesagt, wenn De'Aaron Fox somit als erstes genannt wird, wenn wir am Ende von Wembys Karriere über seine besten Teammates reden, dann haben die Spurs mal gehörig Mist gebaut. Kurzfristig ist er super gut für dieses Team. Langfristig möchte ich gerne andere und bessere Spieler an Wembanyamas Seite sehen. Wie stehst du denn zu dem ganzen Thema?
Ähnlich. Ich habe ja gerade gesagt, für mich haben die Spurs sogar mehr Contention-Ansprüche als jetzt Teams wie die Mavericks zum Beispiel. All das hängt davon ab, wie Wemby sich entwickelt. Ich möchte einen weiteren Sprung in die Top 5 des Spieler-Rankings und in die MVP-Konversation auf gar keinen Fall ausschließen. Und das bedeutet dann, dass du, und wenn es vielleicht nur eine kleine und eine theoretische Chance hast, dann hast du die Chance auf einen tiefen Playoff-Run. Und bei einem Spieler wie Wembanyama, klar, ich bin ein Freund davon, ich war jetzt, habe ich mehrfach gesagt jetzt im Laufe der Offseason, ich war ein Fan davon, dass man nicht einen Panik-Trade wäre es nicht gewesen. Ich hätte dann schon die Versuchung gesehen auch irgendwo. Aber ich bin ein Fan davon, dass man nicht auf KD gegangen ist. Dass man vielleicht bei der ganzen Giannis-Geschichte auch ein bisschen Abstand genommen hat oder zumindest jetzt mal abwartet, was da passieren wird im Laufe der Saison. Ich bin ein Fan davon, dass man nicht Harakiri All-In geht, sondern einfach Harper gedraftet hat. Harper und Castle als junges Guard-Duo vielleicht jetzt versucht aufzubauen an der Seite von Wemby. Weil ich glaube, das ist ein geiler Weg. Also du solltest bei einem Spieler wie Wemby, der noch so jung ist, solltest du trotzdem priorisieren, wie sind wir in 3, 4, 5 Jahren das bestmögliche Team, im Gegensatz zu, wie sind wir diese Saison das bestmögliche Team. Aber wenn du einen Spieler hast, der so gut ist, dann musst du schon auch irgendwo dran denken, wie sind wir diese Saison das bestmögliche Team. Und das ist natürlich mit Fox auf der 1 und nicht mit Harper auf der 1. Deswegen, richtiger Weg, nicht jetzt irgendwie hier Fox wegtraden, um Harper die größere Rolle zu geben und dann vielleicht nochmal ein Jahr schlecht zu sein, nochmal ein Jahr zu tanken. Ja, die 26er Draft Class soll absolut stacked sein. Ja, vielleicht wäre es sogar der bessere Outcome für die nächsten 5 Jahre gesehen. Aber A, hast du eine minimale Championship-Chance vielleicht sogar, wer weiß. Und B, ist es ja auch sehr, sehr wertvoll, deinem hoffentlich mal MVP und Finals-MVP-Dude schon früh in seiner Karriere Playoff-Raps zu geben. Das ist ja auch keine verkehrte Idee. Und dass man jetzt dieses Jahr versucht, in die Playoffs zu kommen und vielleicht sogar eine Runde zu gewinnen, das sollte schon der Fall sein in San Antonio, da bin ich absolut bei dir.
Alright, sehr schön. Kommen wir zu einer meiner Lieblingsfragen. Luca möchte gerne wissen, wer ist der beste 3-and-D-Spieler der NBA? Ich habe in meiner neuen Basket-Kolumne über das ganze 3-and-D-Konzept geschrieben, was jetzt wieder in den Playoffs gelernt haben, warum der Begriff 3-and-D gar nicht mehr so geil ist eigentlich in der modernen NBA, sondern der von uns geprägte 3-Skills-and-D-Spieler-Typ, das eigentlich viel, viel besser beschreibt. Und da ging es aber auch um die besten Spieler der NBA in Sachen 3-and-D. Da gab es dann eine kleine Auflistung, wo man vielleicht erstmal so ein paar Namen aufzählen, bevor wir dann über den in unseren Augen besten reden. Ich nehme an, dass wir den gleichen haben.
Ich bin gespannt. Für mich war es nicht so deutlich. Ich habe bei dieser Frage, bin ich dann eher so ein bisschen in die klassischere Definition von 3-and-D gegangen. Du auch?
Ja. Ja, ich denke doch.
Okay. Also so ein paar Namen, die ich dann eher so gegen Ende meines Rankings, ich habe hier jetzt 2, 4, 6, 7 Namen stehen. Nikhil Alexander Walker tatsächlich.
Mhm. Mhm.
Ich habe Herb Jones hier stehen. Da ist die Idee natürlich überragend, da ist mir der 3 noch nicht so safe genug. Ah, wen hau ich jetzt noch raus? Sagen wir mal, Aaron Nesmith hat sich für mich in diese Konversation reingespielt jetzt durch den Playoff-Run, aber wahrscheinlich noch nicht ganz oben anzusiedeln. Das sind jetzt mal die 3 Namen, die ich dir erstmal gebe. Jetzt darfst du weitermachen.
Ja, ähnlich auch bei mir. Ich habe jemanden wie Aaron Gordon da mit reingenommen, über den man sicherlich reden kann. Christian Brown hat sich zu einem ziemlich guten solchen Spielertypen entwickelt. Jrue Holiday muss da auf jeden Fall erwähnt werden. Ein Cason Wallace muss hier auf jeden Fall mit rein in meinen Augen. Und dann habe ich halt die beiden Besten. Vielleicht Dorian Finney-Smith noch, über den wir ja geredet haben, jetzt hier schon in der Folge, der zu den Besseren gehört. Aber meine beiden großen Favoriten sind 2 kleine Guards.
Ah, okay. Ich habe Caruso nicht mit drin, falls du auf den jetzt gleich raus willst.
Okay, warum nicht?
Ja, da ist mir der 3 ein bisschen, das könnte jetzt aber, also ich habe jetzt nicht keinen krassen statistischen Deep Dive gemacht hier. Vielleicht liege ich da einem Trugschluss vor.
Er hat diese Saison nicht so gut geshootet, wie man das von ihm kennt, aber 38% auf die Karriere sollten ihn da schon mit reinbringen in diese Diskussion hier.
Ja, aber halt bei 6 Versuchen auf 100 auf die Karriere. Ja, also absolut fair, dass er hier oben mit drin ist. Ich hatte nicht so richtig an ihn gedacht, weil ich ihn in der 3-Kategorie halt nicht so richtig verortet habe. Aber verstehe ich natürlich absolut, dass du ihn hier mit drin hast. Ist Derek White der andere?
Hell yes.
Yes, den habe ich an 1.
Derek White ist der mit Abstand beste 3-and-D-Spieler der gesamten NBA. Egal, ob du es 3 Skills and D oder 3-and-D nennen willst, wie auch immer. Da gibt es nichts umherzureden.
Ja, und meine nächsten Namen habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht, weil ich nebenher für die nächste Frage noch kurz was rausgeschrieben habe. Habe ich nicht zugehört, ob du die gerade genannt hast, aber ich nehme mal an schon. Ah. Mein Lou Dort, Jaden McDaniels, OG Anunoby.
Alle 3 nicht mit drin.
Wow.
Aber die ersten beiden hatte ich in meinem Basketartikel mit drin. OG Anunoby ist für mich mittlerweile mehr als ein 3-and-D-Spieler.
Ja, okay.
Aber ich sehe, warum er, auch ein Cam Johnson zum Beispiel, da nicht mit drin, weil er mehr ist mittlerweile. Sicherlich ähnliche Argumente kann man auch über Derek White machen. Aber Derek White schreit für mich irgendwie eher noch 3-and-D als ein Cam Johnson oder ein OG Anunoby.
Und Cam Johnson ist halt als Verteidiger schon ziemlich weit. Also ich habe jetzt auch im Zuge dieses Nuggets-Trades so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass viele die Defense von Cam Johnson überbewerten. Also er ist weit weg von dieser McDaniels, OG, Herb Jones
Kategorie. Das stimmt. Zwei Gedanken dazu. Das letzte Mal, dass er in einem kompetitiven Team verteidigt hat, war er sehr, sehr gut.
True.
Und der große Vorteil, den er in diese Denver-Defense reinbringt, ist gar nicht mal zwangsweise, was er defensiv kann, sondern was er für einen Impact hat auf das, was Aaron Gordon machen kann defensiv. Denn Cam Johnson kann jetzt die Angreifer verteidigen, die zu groß und stark für Christian Brown sind und zu schnell und mobil und wendig und beweglich für Aaron Gordon. Das Problem war, dass Aaron Gordon letzte Saison den zweitbesten Perimeter-Spieler des Gegners verteidigen musste. Das kann jetzt Cam Johnson machen, weshalb Aaron Gordon wieder mehr zum Lowman werden kann, zum sekundären Rim Protector und zum Help- und Team Defender. Und das ist seine mit Abstand beste Rolle. Das heißt, diese Denver Defense wird in meinen Augen um Welten besser sein als bisher. Gar nicht mal zwangsweise, weil Cam Johnson ein All-NBA Defender ist, sondern zu 30%, weil Cam Johnson ein guter Defender ist und zu 70%, weil du Aaron Gordon in der für ihn maßgeschneiderten defensiven Rolle bekommst, die du nicht so sehr bekommen hast von ihm in der letzten Saison. Macht das Sinn?
Safe, absolut.
Schön.
Schön. Nächste Frage kommt auch von einem Homie von mir, nämlich Nico. Auch da liebe Grüße. Aaron Dong. Lieber eine Franchise um Shay oder KD bilden. Ist natürlich ein bisschen schwach formuliert, da muss ich den lieben Nico kritisieren. Ich gehe stark davon aus, dass er an gleichen Punkten ihrer Karriere meint. Also ich habe die Frage jetzt so beantwortet. Shay nach dieser Saison und Kevin Durant nach der, das ist dann die 13er, 14er Saison, beide in ihrer 7. Saison MVP gewesen. Und das ist jetzt für mich die Parallele. Also ob man jetzt heute lieber um Shay oder um einen 37-jährigen KD rumbaut, das ist natürlich keine großartige Debatte. Aber ich habe die Frage, wie gesagt, so verstanden. Du auch, nehme ich an.
Yes. Alright. Wollen wir mal fair bleiben gegenüber Kevin. Und ihn jetzt hier nicht in seinem Alter vergleichen mit dem jungen Shay. Es ist ein bisschen schwierig. Wir machen keine All-Time-Rankings, aber KD ist ein Top-20-Spieler All-Time.
Ja.
Und wenn wir jetzt sagen, dass wir Shay lieber hätten als Franchise Cornerstone, würde das irgendwo suggerieren, dass wir Shay als höher ansehen, was wir aktuell noch nicht machen können. Und langfristig wird es sehr, sehr schwer für ihn. Wenn wir jetzt hier das ganze Loyalitätsthema und den Hang zu Trade Requests mal rauslassen, was man machen kann, was man vielleicht nicht machen sollte, weil das ist sehr, sehr wichtig, wenn du um ein Spiel herumbauen willst, dass du irgendwo dir relativ sicher sein kannst, dass der Dude nicht alle 2 Jahre einen Trade fordert. Ich baue lieber um Shay. Ich glaube, dass es leichter ist, um ihn herumzubauen, dass Kevin Durant nicht der primäre Ballhändler sein kann eines Championship-Teams, dass Shay das jetzt gezeigt hat, dass er sein kann. Wir haben Kevin Durant nie gesehen als besten Spieler eines NBA-Champions. Er hat vor Steph es nicht geschafft, sein Team ganz auf den Olymp der NBA zu tragen. Er hat es danach nicht geschafft. Hätte er es in Brooklyn geschafft, wäre er zwar der beste Spieler dieses Teams gewesen, aber halt nicht die klare Nummer 1, sondern ein Drittel der Nummer 1 eigentlich. Jedes Mal, wenn Kevin Durant der beste Spieler sein musste in seiner Karriere, hat er es halt nicht geschafft. Und Er macht die Kollegen nicht so besser. Er kann nicht am laufenden Band für sich und seine Kollegen so kreieren. Gut, für sich vielleicht schon, aber auf jeden Fall nicht für seine Kollegen, wie es ein Shay kann. Deswegen kann man den Case machen, dass 2025er Shay vielleicht sogar auf dem Level ist, wie die beste Version, die wir je gesehen haben von Kevin Durant. All around.
Wow. Ich sehe den Case. Ich glaube, viele Zuhörer sitzen jetzt gerade zu Hause und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen.
Können nicht fassen, was sie gerade gehört haben.
Ja, so ungefähr. Ich sehe den Case und ich finde ihn verständlich. Ich finde das jetzt keinen super krassen Hot-Take. Aber ich kann nicht mitgehen. Dafür, ich habe das gegenübergestellt, was die beiden zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere bereits erreicht hatten und vor allem, wie lange ihr Peak-Level da schon war. Und klar, Shay hat jetzt natürlich diesen Titel und den Finals-MVP als großes Plus auf seiner Seite. Aber so ziemlich alles andere spricht halt eher für KD. Zum einen Playoff-Experience. Shay hat jetzt inklusive diesem Finals-Run 46 Playoff-Spiele gespielt in seiner Karriere. Bei KD waren es in diesen ersten 7 Saisons in Seattle / OKC waren es 73.
Das finde ich nicht fair für Shay, das so gegenüberzustellen, was sie natürlich erreicht haben in ihren ersten Jahren.
Ist ja nicht seine Schuld gewesen, klar. Aber KD 5-mal All-Star, 5-mal All-NBA First. Shay 3-mal All-Star, 3-mal All-NBA First. KD 5-mal im Top 5 MVP Voting mit drin gewesen. Shay dann dementsprechend, ich glaube nur 2-mal sogar. KD ein Jahr jünger zu dem Zeitpunkt, weil er ein Jahr jünger in die Liga kam. Rookie of the Year geworden. Bessere Counting Stats aufgelegt in diesen ersten 7 Saisons als Shay. Wenn man bei Shay ein bisschen kritisch drauf gucken möchte, dann kann man sagen, Rookie-Saison bei den Clippers maximal solide, war jetzt nicht super krass. Bubble-Saison dann in OKC, okay, irgendwie Fun-Team, aber jetzt auch noch nicht so krass von ihm auf einem individuellen Level. 2020/21 dann der erste richtige Leistungssprung, leider aber eine Saison, in der er verletzt war und nur 35 Spiele gemacht hat. Dann 2021/22 Level gehalten, Level bestätigt, wieder relativ viel verletzt. Und der richtige Breakout war dann erst 22/23. Erste All-Star-Saison, erstes All-NBA First Team, über 30 Punkte gescored. Da ging es dann richtig rund.
Wie hast du die Frage verstanden? Du kannst einen der beiden draften und hast sie ihre gesamte Karriere? Oder baust du lieber um den 26-jährigen Shay oder den 26-jährigen Kevin Durant? Weil ich habe sie wie Letzteres verstanden.
Ja, ich auch.
Wenn du sagst, einen der beiden draften, dann sind das alles für dich so, also sind all die Punkte, die du gerade gemacht hast, valide. Weil du in den ersten 6 Jahren mehr von KD bekommst als von Shay. Wenn du aber beide mit 26 dagegen hältst, ist es egal, was der eine als Rookie gemacht hat und wer wie oft All-NBA gespielt hat, sondern dann können wir, glaube ich, nur das spielerische Level gegenüberstellen. Und da wäre meine Frage an dich, hat KD einmal in seinem Leben so eine Saison gespielt, wie SGA sie gespielt hat dieses Jahr? In meinen Augen nein. Diese historische Saison mit all den Auszeichnungen und dem Level SGA, der so gut war, dass er nicht unverdient MVP wurde in der besten Saison, die Jokic jemals gespielt hat und dann in den Playoffs nochmal besser gespielt hat. In meinen Augen hat KD nicht eine einzige Saison auf diesem Level gespielt und deswegen nehme ich den 26-jährigen SGA, meinetwegen für die nächsten 10 Jahre, lieber als den 26-jährigen Kevin Durant, der nie in seiner Karriere als bester Spieler Meister geworden ist, sondern immer nur als Nummer 2. Und zweitbester Spieler dieses Teams.
Ja, aber ist das dann nicht, also ja, ich finde, dass die 13-14er Saison von KD, dass die auf dem Level ist von dem, was Shay gemacht hat. Ohne Titel und ohne Finals
mit
MVP.
Playoffs?
Ja, da ist ja auch die Frage, inwiefern möchtest du ihm das ankreiden, dass sie 13-14 in den Conference Finals an San Antonio gescheitert sind, die 62 Spiele gewonnen haben und dann Meister geworden sind. Und auf einem individuellen Level war das ähnlich krass, was er gemacht hat, 13-14, wie das, was jetzt Shay gemacht hat. Vielleicht sogar krasser, weiß ich nicht, ich habe es damals nicht so intensiv verfolgt, das kann ich nicht beurteilen. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich verstehe die Frage auch so wie du, aber ich kann halt, oder ich möchte nicht sagen, ja, wahrscheinlich kannst du den Case machen, dass Shai Gilgeous-Alexander in seiner 7. NBA-Saison im Vakuum ein besserer Spieler ist als Kevin Durant in seiner 7. NBA-Saison. Wie gesagt, können wir beide nicht so hundertprozentig super bewerten, aber den Case kannst du definitiv machen. Aber
darf
es muss
ich
ja dann
Stats
trotzdem
vorlesen aus diesem Finals von KD?
Okay.
26 Punkte, 7,7 Rebounds, 3,2 Assists pro Abend, ein 105er Offensivrating in den 6 Spielen, 56% durch Shooting, 52% Effective Field Goal, 33% Dreier. Das sind nur 6 Spiele.
Gegen eine historische Defense und ein historisches Spurs-Team?
Ja, keine gute Serie.
Naja, 26 und 7. Was hat Shay jetzt in den Finals aufgelegt? Warte. Ich hab's vor mir. Shea in den Finals 30 und 6 ist jetzt nicht, also 30, 6 Assists, 5 Rebounds. Ist jetzt nicht auf einem crazy anderen Level als 26 und 7. In einem viel, viel besseren Team um ihn herum. Gegen ein viel, viel schlechteres Team, als das gegen KD damals gespielt hat. Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, es muss ja schon eine Rolle spielen. Der 26-jährige Shea in seiner siebten Saison, haben wir eine Sample-Size von 3 Saisons, in denen er auf einem Top-10 bis Top-5-Spieler-Level in der NBA agiert hat. Bei KD haben wir halt eine Sample-Size zum gleichen Zeitpunkt seiner Karriere, ein Jahr jünger, von 5 Jahren, in denen er auf dem Level agiert hat. Das muss schon eine Rolle spielen, finde ich, für diese Frage.
Findest du?
Ja.
Wenn Shea jetzt eine Saison gespielt hätte, die um Welten besser ist als alles, was wir je von ihm gesehen haben, wo wir sagen, ja gut, ob er das nochmal so zeigen kann, aber er ist ja jetzt dieser Spieler. Er hat halt länger gebraucht und einen holprigeren Weg, aber er ist dieser Spieler jetzt. Ich finde die Debatte sehr, sehr nice.
Ja,
es gibt kein obviously kein richtig oder falsch. Aber du redest hier halt über einen Kevin Durant, der 2012-13 einen 112er Offensivrating hatte in den Playoffs, 2013-14 110er und 2015-16 107er. Zu einer anderen Zeit in der NBA. Aber das ist deutlich unter League Average gewesen. Deutlich unter seinen Regular Season Average. Es ist ein Spieler, der in den Playoffs sein Niveau nicht halten konnte. Und der in den entscheidenden Momenten abgetaucht ist.
Das konntest du über Shea auch sagen, mit Ausnahme dieser Saison. Das konntest du über Shea letztes Jahr auch sagen.
Ich finde nicht, dass man das letztes Jahr sagen konnte. Shea war der Einzige, der gut gespielt hat. Die sind nicht wegen Shea rausgeflogen.
Nein, natürlich nicht. Aber die Thunder sind auch nicht wegen KD rausgeflogen.
Naja, sie sind rausgeflogen, weil KD nicht dieser alles überstrahlende Spieler war, der Shea jetzt halt war. Ich verstehe deinen Punkt. Der 26-jährige KD ist in meinen Augen nicht so gut wie der 26-jährige Shea. Ausgeblendet, was davor ist. Und Shea ist nicht so verletzungsanfällig. Shea ist loyaler. Und Shea ist jemand, auf den du dich verlassen kannst in den entscheidenden Momenten. Und KD war dieser Spieler nicht. 3-1-Führung verspielt in 2016. Wen hätte ich lieber als Rookie und habe ihn dann meine gesamte Karriere? Wahrscheinlich KD. Beide mit 26. Playoffs mit einbezogen, Verletzungsanfälligkeit mit einbezogen, Loyalität mit einbezogen.
Ganz kurz, das muss ich faktisch widerlegen mit der Verletzungsanfälligkeit. Ich habe dir gerade vorgelesen, diese 2 Saisons. KD hat in seinen ersten 7 Saisons keine einzige gehabt, in der er, hat er immer mindestens 66 gespielt, einmal 82, einmal 81, einmal 80. Also Shea ist zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere viel, viel verletzungsanfälliger als Durant, das zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere war.
Shea hat 68 Spiele gemacht, 2022, 23, 75 letztes Jahr, 76 dieses Jahr. Er hat am Anfang halt viel verpasst, aber er hat die eine Saison mit 35, dann hat er 46, das waren 2 Saisons zwischendurch, davor waren 82 und 70.
Ja genau, diese 2 Saisons hatte halt Durant nicht zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere. Diese große, der Fußbruch oder was war das, das kam dann erst 14, 15.
Ja.
Und dann war er wieder super durable und dann kam halt die 2019er Finals Geschichte und seitdem ist er sehr verletzungsanfällig.
Okay, gut, dann Verletzungsanfälligkeit, okay, gebe ich dir, dass du da vielleicht so sich die Waage halten.
Interessant, interessant. Lass uns, das wird mal wieder so eine richtig schöne, lange Monster-Mailbag-Folge.
Und
so
du darfst Throwback sie schneiden.
Ja, super,
ich habe hier gar kein Problem, einfach viel, viel länger zu reden, als manchmal nötig wäre.
Lass uns weitermachen. 2 Fragen haben wir noch, die können wir jetzt auch noch schnell abhaken.
Ihr habt sicherlich den Clip von Rich Paul im Auto gesehen, wo es um den Pick von Maluach ging. Daraus ergibt sich die etwas provokante Frage, ist Rich Paul aktuell die mächtigste und einflussreichste Person in der NBA? Wir reden hier richtig über ESPN. Also es ist richtig richtig ESPN First Take Vibes. Jetzt hier zuerst die KD-Shea-Debatte, jetzt Rich
Paul. It's Pauls. A disgrace that agents like Rich Paul control the league. Nein, ist er nicht. So, ich verstehe, wo es herkommt. Natürlich hat er super viel Macht und viele auch größere Klienten. Aber das darf man auf keinen Fall an einem Clip aus dem Auto festmachen. Ich glaube, hinter den Kulissen ist das sehr, sehr normal, dass in dem Fall jetzt Kaman Maluach, sagen wir mal, also die Suns haben ihn an 10 gepickt. Paul in diesem Clip, für die Leute, die es vielleicht nicht gesehen haben, hat mit Matt Ishbia was, glaube ich, oder zumindest irgendjemandem von den Suns telefoniert. So nach dem Motto, hey, wollt ihr Maluach an 10? Ja, wir wollen ihn, wir draften ihn. Okay, alles klar, ich sorge dafür, dass er noch da ist. So, wir reden da über eine Range von, sagen wir mal, 3 Picks. Also Maluach wurde an vielerlei Stelle zum Beispiel an 7 zu den Pelicans gemockt. Oder, also ich habe ihn, glaube ich, kein einziges Mal in der Top 5 gesehen. Sagen wir mal, ab 6 hat seine Range begonnen, in den Teams ihn vielleicht gedraftet hätten. Und dann bei diesen 2, 3, 4 Teams anzurufen. Und wir wissen ja auch nicht, zu welchem Zeitpunkt dieser Call war. War das ein paar Tage vorher? War das am Draft Day? Dann bei 2, 3 Teams anzurufen und zu sagen, hey, hört mal her, ihr überlegt euch vielleicht hier meinen Jungen zu draften. Der hat nicht so wirklich Bock, zu euch zu kommen. Lasst den mal lieber so. Wir haben dann einen Deal mit Phoenix oder so, ob du das dann sagst oder nicht am Telefon. Und wenn dann nicht gerade à la Utah Jazz, Ace Bailey. Wenn dann nicht gerade eines der Teams dasteht und sagst, nein, wir picken an 6, wir picken an 7, Maluach ist unser Guy, wir sind 100% überzeugt davon, dass er der Beste ist von den verbleibenden Spielern. Und das war ja offensichtlich nicht so. Also das war ja dann doch eher ein Cluster von Spielern, die dann vielleicht Teams auf einem ähnlichen Niveau sehen. Dass dann ein Team sagt, okay, nee, dann draften wir lieber einen der anderen Jungs, der sich vielleicht tatsächlich gerne vorstellen kann, bei uns zu spielen. Das war jetzt keine machiavellistische Meisterleistung von Rich Paul. Ich glaube, das ist hinter den Kulissen rund um den Draft sehr normal, dass Agents solche Gespräche mit Teamverantwortlichen oder mit Spielern oder mit anderen Agenten oder was auch immer führen.
Sehe ich ähnlich. Also Rich Paul, sehr einflussreich, holt maximal viel Geld raus für seine Klienten. Clutch Sports wird sicherlich die einflussreichste Agency sein und kann mittlerweile auch existieren ohne LeBron und wird auch noch sehr erfolgreich sein nach LeBrons Karriereende, aber er ist nicht die mächtigste und einflussreichste Person in der NBA. Und diesen Clip, den man dann halt auch selber veröffentlicht, ja, weiß nicht. Aber er hat Adele geklärt, also hey, Macher.
Einflussreichste Person der Welt in dem Fall.
Ja, mach her.
Letzte Frage für heute. Bei mir ist die Antwort offensichtlich. Welchen Sportcontent würdet ihr sonst machen, außer Basketball, bei mir ganz klar, Fußball. Ich habe neulich mal mich gefragt, in welchem Bereich ist denn mein Fachwissen größer? Im Fußball?
Darf ich?
Im Fußball oder im Basketball? Und die Antwort ist wahrscheinlich tatsächlich immer noch Fußball, obwohl ich mich so sehr mit der NBA beschäftige und ja auch in diesem Podcast unter anderem das öffentlich ausleben darf, was ich jetzt im Fußball nicht so sehr mache. Aber es ist gut möglich, dass beispielsweise auch meine berufliche Zukunft größtenteils weiterhin im Fußball liegen wird. Deswegen bei mir sehr, sehr offensichtliche Antwort, wenn ich nicht Basketball-Content machen würde, dann würde ich wahrscheinlich in irgendeiner Form einen Fußball-Podcast haben oder einen YouTube-Channel oder noch vermehrt schreiben über Fußball, was ich ja in meinem Hauptjob bei der Zeitung sowieso schon viel mache natürlich. Also ja, offensichtliche Antwort. Aber was ist bei dir?
Es gibt nichts. Basketball, die NBA ist Plan A und es gibt kein Plan B und kein Plan C und nichts, wofür mein Herz auch nur ansatzweise so schlägt. Also ich könnte mir nicht vorstellen, über eine andere Sportart so viel zu reden, zu schreiben, mich so intensiv damit auseinanderzusetzen. Auf gar keinen Fall. Das Interesse für andere Sportarten reicht maximal dazu noch, um das im Fernsehen zu verfolgen und darüber Gespräche zu führen mit meinem Bruder oder Kumpels oder wem auch immer. Darts. Da ist das Interesse vom 14. Dezember jeden Jahres bis 3. Januar und den Rest des Jahres nicht. Fußball ist das Interesse WM, wenn Deutschland spielt, WM-Finale, da reicht es nicht mal für Champions-League-Finale. NFL ist das Interesse Super Bowl, Punkt. Tennis, Highlights, da ich setze mich da nicht 5 Stunden hin und gucke ein Spiel, so wie ich das früher gerne mal gemacht habe. Formel 1, ich habe den Film gesehen. Einer der besseren Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, der F1-Film mit Brad Pitt. Sehr, sehr nicer Film. Letztes Formel-1-Rennen, was ich gesehen habe, war, wo Hamilton betrogen wurde in Abu Dhabi und den WM-Titel nicht bekommen hat. Seitdem habe ich kein Formel-1-Rennen mehr geschaut. Es gibt nichts anderes als die NBA für mich. Ich würde eher dann wahrscheinlich Lehrer sein, als Sport-Content über einen anderen Sport zu machen. Weil ich glaube, du brauchst die Leidenschaft dazu. Ich arbeite nicht mehr so viel wie früher, aber zwischen 2019 und 21 habe ich 16 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet für das Ding und habe nichts anderes gemacht in meinem Leben als schlafen und zu arbeiten mit der NBA, mit dem ganzen Ding. Das könnte ich nicht machen für irgendeine andere Sportart. Das geht nicht. Wenn du nicht das Feuer hast, dass du das dann einfach machst und dass es sich nicht für dich wie Arbeit anfühlt und das du nie davon gestresst bist und dass es sich nie anstrengend oder drückend anfühlt, dann kannst du das nicht machen. So sehr. Und deswegen gäbe es für mich keinen anderen Sportcontent außer NBA. Und selbst wenn wir, also es ist nicht mal Basketball im Ganzen, ich habe halt keine Zeit für deutschen Basketball, für College-Basketball. Ich muss mich super reinarbeiten, wenn es dann in Richtung Eurobasket und so geht, weil da bin ich auch nicht so drin. Es ist wirklich NBA. und so tief drin, dass es für nichts anderes Zeit ist. Also was anderes gibt es nicht für mich in meinem Leben als, in meinem beruflichen Leben als NBA-Content zu machen.
Gerade noch, ganz schnell noch die Kurve
noch,
gekriegt.
Ganz noch schnell die noch die Kurve gekriegt, sollte Celine doch mal reinhören in die Folge. Oder Coco.
Das sind doch schöne Schlussworte.
Alright.
Lieber Julius, ich wünsche dir auch heute wieder sehr viel Spaß auf dem Splash Festival. Ich habe jetzt die große Freude, dieses 1:45 Aufnahmezeit-Monster zu schneiden. Das werde ich natürlich gewissenhaft tun. Wir hören uns, haben wir jetzt ausgemacht, nicht zwingend nochmal diese Woche. Wir werden natürlich, wenn wieder was Großes passiert, so wie die Damian Lillard-Geschichte, die wir in einer Supporter-Folge vorgestern unter die Lupe genommen und analysiert haben und unsere Gedanken mit euch geteilt haben. Wenn ihr da Bock drauf habt, patreon.com/doublestepback. Wie immer der Hinweis, gerne supporten, wenn ihr das nicht schon tut. Sollte was Großes passieren, dann werden wir wahrscheinlich auch am Wochenende wieder vor die Mikes hüpfen und da eine kleine Supporter-Folge aufnehmen. Falls nicht, hören wir uns nächste Woche in alter Frische. Zumindest Montag, Dienstag, Mittwoch, Vormittag müssen wir gucken, wie wir da noch aufnehmen können, bevor ich mich dann aufs Frauenfeld aufmache. Vielen, vielen Dank wie immer für euren Support, fürs Einschalten. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.